Nach einer kurzen Werbung geht's los. Bei uns beiden ist das mit der Steuererklärung durch die Selbstständigkeit ja mittlerweile etwas komplizierter. Aber auch früher haben wir es uns, und das wissen wir jetzt, deutlich schwerer gemacht, als es hätte sein müssen.
Ja, früher hätte es noch schwierig sein müssen, da gab es nämlich sowas noch nicht.
Ganz früher.
Ganz früher, ich rede von ganz früher, wenn ich sage, ich kann mich sehr genau daran erinnern, wie ich mit ungefähr 70 Formularseiten zu Hause saß und meine Steuererklärung für die letzten Jahre gemacht habe, weil ich nämlich gecheckt habe, dass ich richtig Geld zurückkriegen kann, als ich noch Studentin war zum Beispiel. Und da war das alles noch in Papierform. Ich glaube, ich hätte auch Elster benutzen können, aber habe ich nicht. Genau.
Ja. Und damit ihr euch das Leben nicht genauso schwer macht wie wir, erkläre ich euch jetzt ganz kurz, was Steuerbot ist und warum es sich aber sowas von lohnt, das heutige Angebot von uns für euch in Anspruch zu nehmen. Steuerbot ist eine App, mit der ihr eure Steuererklärung komplett im Chat erledigen könnt, als würdet ihr im Wesentlichen mit eurem Steuerberater oder eurer Steuerberaterin chatten, und das auf ziemlich unformale und lockere Art und Weise, sodass auch Steuerlaien sofort wissen, welche Angaben gemacht werden müssen und keine Fehler mehr gemacht werden können. Alles, was ihr braucht, um eure Steuererklärung mit Steuerbot zu machen, ist euer Lohnsteuerbescheid. Den bekommt ihr von eurem Arbeitgeber. Und wenn ihr alle Angaben gemacht habt, wird eure Steuererklärung dann über die offizielle Elster-Schnittstelle ganz automatisch ans Finanzamt übermittelt. Und alles, was ihr dann noch tun müsst, ist auf eure fette Rückzahlung zu warten.
Ihr seht also, das lohnt sich richtig. Auch ich habe damals, wie gesagt, jede Menge Geld zurückbekommen, von dem ich gar nicht wusste, dass es mir zusteht. Und mit Steuerbot könnt ihr euch das jetzt so einfach wie möglich machen. Bereits mehr als 12 Millionen Menschen haben Steuerrückerstattung bekommen.
Und das im Durchschnitt in Höhe von 1.095 Euro. Das sagt die Auswertung des Statistischen Bundesamts. Ihr seht also, minimaler Input, maximales Outcome. Mit dem Code STIMMEN, komplett in Großbuchstaben geschrieben, könnt ihr euch jetzt 10 Euro Rabatt sichern, und dann zahlt ihr für eure Steuererklärung mit Steuerbot nur noch maximal 19,95 Euro. Und günstiger kriegt ihr es nachweislich wirklich nicht, denn Steuerbot ist der derzeit günstigste Anbieter auf dem Markt. Und sollten doch noch Fragen offen bleiben, könnt ihr euch jederzeit an den Support von Steuerbot wenden, der euch dann innerhalb der nächsten 24 Stunden auf jeden Fall mit Rat und Tat zur Seite steht. Alle Infos zu dem Angebot findet ihr in der Folgenbeschreibung, den Shownotes und unserem Linktree. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Stimmen im Kopf. Stopp. Hallo und herzlich willkommen zurück zum True Crime Mystery Podcast Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen, die ihr gerade im Kopf habt.
Puh, daran hat sich nichts geändert. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich jetzt auch noch was anderes sagen muss.
Ich gerate auch fast immer ins Stolpern, weil was total Panne ist. So, du hast einfach zwei Wörtchen hinzugefügt und alle vergessen direkt ihren Namen.
Ja.
Bin ich noch Pia?
What's my age again?
Moment, wenn Leute das jetzt zum ersten Mal hören, klingt das, als wäre ich Pia. Ich bin Denise, aber das habe ich ja eben auch gesagt.
Ihr Name ist Denise, mein Name ist Pia.
Genau. Das klingt, als hättest du mich sehr formal vorgestellt.
Ja, stimmt.
Wir sitzen uns jetzt.
Dir selbst. Dir selbst.
Danke, das wusste ich nicht.
Gern.
Okay. Ach ja, schön.
Oh Mann.
Ein seltsamer Einstieg heute.
Ja,
aber das ist gut, weil ich hatte nicht viel vorbereitet.
Geil.
Bin ich ehrlich?
Guck.
Schau mal, einer guckt.
Auf unser Charisma ist immer Verlass. Oh Gott, das kann was werden.
Ja. Es wird ernsthafter heute noch, auf jeden Fall. Der Titel verrät's, glaube ich, bin mir noch nicht sicher, wie ich diese Folge nennen werde, aber irgendwas von wegen perfekt, unperfekter Mord, der unperfekte Mord, ich weiß es nicht, weil, also der heutige Fall, chaotischer könnte er nicht sein, und es ist irgendwie alles ziemlich offensichtlich, aber irgendwie auch so gar nicht. Und deswegen kam mir so die Idee, es stellt sich ja generell oft die Frage, ob es den perfekten Mord gibt. Also perfekt im Sinne von gut ist das nie, aber im Sinne von so begangen, dass man nichts konkret nachweisen und niemanden überführen kann. Und das ist heute auch so ein bisschen Thema. Deswegen einmal dieser Titel. Außerdem vorweg ganz kurz, wir haben super viele O-Töne drin, weil ich das immer super spannend finde, um die Attitüde der Menschen, gerade wenn es um Verdächtige geht oder um Zeugen, um das so ein bisschen besser einschätzen zu können. Sagen die Wahrheit? Wie rekonstruieren die ihre Erinnerungen an das Geschehen? Und deswegen habe ich die großzügig drin gelassen in dieser Folge. Auch den Notruf solltet ihr euch schwer tun mit Menschen in Aufregung, negative Aufregung, dann nehmt euch auf jeden Fall den Zeitstempel zu Herzen. Und Zeitstempel, da sind wir schon beim Thema. Wenn ihr nicht so gut Englisch versteht, dann reicht es, würde ich sagen, um euch so, oder skippt da vielleicht ein bisschen durch, hört euch so ein bisschen was davon an, dass ihr anhand des Tonfalls und so und an der Art zu sprechen vielleicht eine Idee von dem Verhalten der jeweiligen Person kriegt. Ihr findet aber Zeitstempel und könnt quasi diese O-Töne auch überspringen.
Magst du kurz was dazu sagen, wieso wir diesmal kein Voice-Over gemacht haben? Einfach, um die Frage vorwegzunehmen.
A, weil es wahnsinnig viel ist. B, weil es, würde ich sagen, auch so ein bisschen tatsächlich die Attitüde des jeweiligen, der wirklich spricht, so ein bisschen in den Hintergrund rücken lässt. Mhm. Und weil teilweise auch so sehr aufgeladene Diskussionen und so schwierig zu voice-overn sind, wenn du nicht gerade top ausgebildeter Schauspieler bist.
Und dann ist es halt auch einfach stressig, ne?
Und genau, dann ist es auch einfach stressig und manche Sachen verstehe ich auch nicht, kann ich nicht Wort zu Wort übersetzen, verstehe ich auch nicht so gut. Und deswegen habe ich mich da halt gezielt gegen ein Voice-Over entschieden. Weil ihr werdet das beim Notruf merken, dass ich das stellenweise gar nicht so leicht realisieren ließe. Da dachte ich nämlich erst noch, okay, wir machen Voice-Over und ich hatte angefangen, das alles zu übersetzen für die Synchro quasi. Hab dann aber gemerkt, nee, das lässt sich so gar nicht realisieren und es würde ein unangenehmes Hörerlebnis werden, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und noch ein kleiner Disclaimer, weil ich diesbezüglich wirklich Nachrichten bekommen habe, als ich die Jeffrey Dahmer-Folge gemacht habe, wo wir auch viel O-Ton drin hatten. Leute, das Rauschen in den Aufnahmen von Notruf-Calls, von Vernehmungen, Verhören, das habe ich nicht gemacht. Das kann ich nicht rausnehmen. Also das Audio ist nicht immer super clean und da haben wir leider keinen Einfluss drauf. Also deswegen. Aber wie gesagt, wenn euch das stört, ihr könnt das alles überspringen. Ich würde euch aber ans Herz legen, das anzuhören und ich finde es auch super mega spannend, weil ich finde, man ist nochmal mehr drin im Fall und hat wieder mehr das Gefühl, so ein bisschen selber mit zu ermitteln und ein bisschen Detektiv zu spielen. Ihr findet auch wieder ein Google Docs Document in der Folgenbeschreibung und da könnt ihr euch dann auch wieder die entsprechenden Bilder ansehen.
Und ich gehe davon aus, du hast es quasi im Text dann so aufgegriffen, dass es dann auch für alle, die kein Englisch sprechen oder die O-Töne überspringen, das ist
genau
verständlich.
Also selbst wenn ihr die O-Töne überspringt, dann erkläre ich danach im Text, was quasi Inhalt des Gesprochenen war. Und euch geht keine relevante Information verloren. Ihr könnt auch ohne die O-Töne gut folgen.
Jetzt möchte ich noch einmal was sagen.
Ja.
Weil mir das nämlich ganz wichtig ist, weil vielleicht bin ich nicht alleine mit dieser Anwandlung, sag ich mal.
Ganz bestimmt.
Mein kleiner Disclaimer für heute, ganz kurz. Mir ging das zum ersten Mal so ganz bewusst so bei der Folge zu Lisanne Frohn und Chris Kremers, die wir gemacht haben, dass ich festgestellt habe, dass mich die Bilder aus den glücklichen Zeiten dieser jungen Menschen, die zu Tode kommen, meistens in unseren Folgen leider, mich noch mehr triggern, als wenn ich einen Tatort sehe, wo einfach Blut auf dem Boden ist oder so. Das heißt, da will ich einfach auch nochmal sagen, im Google Document sind Fotos, Denise hatte mich schon vorgewarnt, aber die Warnung möchte ich jetzt einfach nochmal mitgeben, weil es mich einfach immer sehr betroffen macht. Und trotzdem ist es natürlich super wichtig, das zu veröffentlichen, einfach auch um sich nochmal klar zu machen, was da passiert ist und dass es eine ernste Sache ist, über die wir hier reden.
Richtig, dass es Menschen sind.
Genau.
Die da.
Genau. Und dass da einfach
unter
Schicksale
Umständen ins Leben gekommen sind.
Hinterhängen. Ja. Aber trotzdem will ich einfach nur sagen, mich macht das immer sehr betroffen, weil mir einfach dann klar ist schon im Vorfeld, okay, die leben nicht mehr oder einige davon oder wie auch immer. Also
ja, also auf
einfach
den
nur dazu
verlinkten Bildern ist auch Blut zu sehen, aber Pia möchte euch explizit vor den Fotos warnen, wo noch kein Blut zu sehen ist, nämlich aus einer Zeit, wo noch alles in Ordnung war, bevor alles den Bach runterging.
Genau.
Und was da so passiert ist, das hören wir uns jetzt an.
Ich bin gespannt.
2. August 2006, Washington, D.C. Nach einer nicht enden wollenden Aneinanderreihung geschäftlicher Meetings steigt der 32-jährige Anwalt Robert Eric Wan um 22.30 Uhr in der 1509 Swan Street aus einem Taxi. Er klingelt an der Tür eines grauen Reihenhauses, das seinem Freund Joseph Price gehört. Die beiden Männer lernten sich während des Jurastudiums auf dem College kennen und seither verbindet sie eine enge Freundschaft. Da ist es nur selbstverständlich, dass die eigene Tür für den jeweils anderen immer offen steht. So also auch an besagtem Abend. Eigentlich lebt Robert gemeinsam mit seiner Frau Katie in Virginia, doch hat er am Abend des 2. August noch einen geschäftlichen Termin bei dem Radiosender Free Asia in Washington, D.C., der sich darum bemüht, Nachrichten aus aller Welt auch für Leute in unterdrückten Gebieten Asiens zugänglich zu machen. Robert fungiert als rechtlicher Berater des Senders. Es ist also kein Einzelfall, dass er gelegentlich bei Freunden aus der Gegend unterkommt, um sich die dreistündige Fahrt zurück nach Hause und das am späten Abend zu ersparen. Das Reihenhaus an der Swan Street ist groß. So groß, dass es neben Eigentümer Joseph noch drei weitere Personen beherbergt, nämlich Josephs Lebensgefährten Victor Zaborski, einem gemeinsamen Freund namens Dylan Ward und einer Freundin namens Sarah Morgan, die jedoch häufig außer Haus ist, so auch in jener Nacht. Robert bezieht das Gästezimmer im zweiten Stock des Hauses. Nach seiner Ankunft um 22.30 Uhr trinkt er noch zusammen mit Joseph und Dylan ein Glas Wasser, tauscht sich mit ihnen so über dies und das aus, bis er, so wie der Rest des Hauses, nach einer entspannten Dusche gegen 23 Uhr zu Bett geht. Nicht einmal zwei Stunden später, um 11.49 Uhr, erreicht die Notrufzentrale in Washington, D.C. folgender Hilferuf.
D.C. Emergency 911, Operator 6752, do you need police, fire, or ambulance?
Immediately, I'm needing an ambulance.
What's wrong, ma'am?
We had someone that was in our house, evidently, and they stabbed somebody.
Okay, somebody's inside the house now?
I don't know, we heard.
Are they bleeding? You see someone bleeding?
Someone is bleeding in our house.
Okay, where's they bleeding from?
I think in the stomach.
In the stomach, is he cautious? Calm down for me, I'm gonna send some help, okay? Female or male?
It's a male, he's a friend of ours, he's spending the night with us.
Okay, and who was the person that stabbed him, do you know? Is he cautious?
We need an ambulance.
Ma'am, listen to me.
He's not conscious.
He's not conscious at all?
No. We need someone right now.
Is he breathing? Listen to me. Calm down. I'm going to help you, okay? Is he breathing?
I'm upstairs, and he's downstairs. I don't know.
Okay, who's downstairs with him?
My partner is downstairs with him right now. He told me to go upstairs and call the police immediately.
Okay, who's the person? Okay, I'm sending paramedics and the police. Okay, who's the person that stabbed him?
I don't know. We think it's somebody with an intruder in the house. We heard the chime at the door.
And it's 15, ma'am, calm down. 1509 Swan Street Northwest, am I correct?
Yes, it is.
The person that stabbed him, is he still in the home?
I don't know.
We got help and route, okay?
Pardon me?
We have help and route.
Thank you. They're
okay. Here. They are en route to you now. I'm sending the police and the paramedics, okay, to assist. Okay, what I need you to do is go downstairs, okay? The place wherever he was stabbed at, I need you to get a dry cloth, okay? And just apply pressure to that area. If he was wherever he was stabbed at on his body, I need you to take a towel downstairs while you're waiting for the paramedics to arrive and just apply pressure. Even if the rag or towel is saturated with blood, just get another towel and put it on top, but never lift the first towel off the area. Hold it on. Once it gets filled up with blood, just put another towel on top of that and just apply pressure until the paramedics arrive.
Pressure until the
yes.
Paramedics on the leg.
Yes.
With stab in the heart.
In the heart?
Yes. In the center of his chest.
Okay. Is he breathing?
Is he breathing?
We have help en route now, okay? You don't know who it was?
No idea. Don't touch this.
Okay, is he breathing?
He's breathing, but we need help now.
Okay, we have help en route, ma'am, okay? We do have help en route. Okay, just go down there and try to tell your husband or your other the other half to just try to keep him calm and talk to him, okay? Keep him calm and talk to him until someone gets there.
Okay.
And at the same time, get a dry cloth and just hold it right there in the area.
My partner's holding the...
Okay.
Holding it on.
Okay, and once it gets saturated with blood, tell him get another one. Go get another towel so you can apply it on top of that one once it gets filled up with blood.
Okay,
we need you to apply pressure on that area.
He is applying pressure right now.
Okay, just hold it there until the paramedics get there. They should be pulling up any moment. If they're already en route to your location. You don't know who did this.
We have no idea who did this.
Is the door open so they can get in?
We don't know how they got in.
Okay, well, I'm asking you now, is the door open so the paramedics can get in once they get here?
What? Sorry. What were you saying?
Is the door open so they can get in? Is the door open so the paramedics can get in the home?
I'm going to go down.
Is this a private home or apartment?
It's a home.
It's a home. It's 1509 Swan Street Northwest.
The person had one of our knives.
The person that stabbed him ran out the door with a knife?
I think.
Okay, anybody get any type of description of the person that came in the home?
I have no idea. We have no description. We heard the chime, and we heard the scream from our friend.
Okay.
And so we came running downstairs. We ran in.
So you both was upstairs and your friend was downstairs?
Yes.
You heard the door open and then you heard the scream?
I didn't hear the door open until... after the scream, and then we ran down the stairs, and we have an alarm, and so the chime went off.
Okay.
Is the ambulance, please, we really need the ambulance.
Okay, they're in route now, ma'am. Go to the door. They should be pulling up any moment, okay?
I'm afraid to go downstairs.
Okay, the person who's downstairs was the person that was assaulted.
No, we're on the second floor.
Okay, so somebody need to go downstairs and open the door for the paramedics. You're not sure if that person's still in the home or not.
I have no idea.
Okay, we have paramedics en route, okay?
What time is it?
What time is it at the moment?
Yes.
23:54. It's 11:54, ma'am.
11:54.
Yes.
I mean...
I'll stay on the line with you. I will stay on the line until somebody gets here, okay? I won't hang up.
We need them right now. I'm not hanging up, but we need help now.
Okay, they're en route, ma'am. They are en route. Let me know when you hear the paramedics. Can you look out the window and see if you hear them coming?
I'm looking out the window and I see nothing. I see nobody.
Okay, it seems like forever, but they are en route, ma'am. They're coming.
Here they are.
They're there.
I'm going downstairs.
Okay. I'll stand in line with you till you open the door for the paramedics, okay?
Help us. We have someone with stabbed. They're on our second floor.
Ma'am?
No, it's really an emergency. I mean, he may be... He's hurry.
Ma'am, it's gonna be okay.
Hast du irgendwelche Gedanken zu dem Notruf, die du mit uns teilen möchtest?
Ja, also erstmal ist total banal am Rande, aber also ich fand es irgendwie irritierend, dass sie die ganze Zeit Ma'am zum Anrufer sagt.
Ja. Genau, der Anrufer war offensichtlich
finde ich, männlich,
ein Mann,
ja, oder, ja, genau.
Er hat sie halt einfach nicht korrigiert.
Ja. So. Naja, wie denn auch? Also,
ja.
Der war ja völlig aufgelöst, der Gute.
Mhm.
Also, ich finde es halt immer wieder krass, so original 911-Calls aus unseren Fällen zu hören, weil das halt immer die Brisanz der Situation
genau, da wird
noch mal schärft.
Also, die Panik der Menschen, falls vorhanden.
Total.
Nochmal deutlicher auf jeden Fall.
Total, ja. Mhm. Gibt es irgendwas, worauf du hinaus willst mit deiner Frage? Denn ich habe, also, mir fällt halt bloß auf, dass...
Nur einfach, wie du das so wahrgenommen hast.
Ja, als sehr unsortiert und sehr panisch. Und insgesamt fand ich die Herangehensweise der Operator nicht ganz so empathisch. Mhm. Aber vielleicht ist das auch tatsächlich so, dass wenn Leute so in Panik sind, dass das das Einzige ist, was funktioniert.
Genau,
wenn
dass du
ganz
so
straight bist
einfach
und
sagst,
einfach,
mach
weil
das,
du eben
das,
auch
das.
Sicherheit und eine Grenze
natürlich
bietest. Ne?
Du darfst dich halt auch nicht anstecken lassen, das ist logisch. Aber klar, ich habe sie jetzt auch nicht als sonderlich einfühlsam wahrgenommen, aber da möchte ich niemandem erklären, wie er seinen Job
zu machen
hat.
Ich denke das auch. Ich glaube, sie hat das schon ganz gut gemacht. Ja. Ne? So fällt mir halt nur auf.
Aber du sagst, der Anrufer war wirklich authentisch, panisch und in Auflösung.
Voll.
Okay.
Also wäre zumindest mein Eindruck gewesen.
Ja, okay.
Insbesondere auch, weil ja sehr viele unsortierte Gedanken dabei waren, ne? Also du hast ja auch dieses Springen, teilweise hat er ja auch gar nicht richtig zugehört. Sie fragt ja mehrfach, ist die Tür offen, damit die Sanitäter reinkommen
Genau,
können.
Und er sagt...
keine Ahnung, ob die Tür offen war oder irgendwie sowas so, ne?
Ja, ja. Okay. Für diejenigen, die kein Englisch sprechen, keine Sorge. Ich fasse jetzt im folgenden Text auch einfach nochmal zusammen, was Inhalt des Telefonats war.
Bei dem Anrufer handelt es sich nicht etwa, wie von der Disponentin angenommen, um eine Frau, sondern um Viktor Zabrowski, der gemeinsam mit seinem Lebensgefährten Joseph und zwei weiteren Mitbewohnern das Haus an der 1509 Swan Street bewohnt. Er ist merklich aufgelöst, um nicht zu sagen panisch, und erzählt, dass sich eine unbekannte Person Zutritt in ihr Haus verschafft habe und dass es einen Verletzten gebe. Robert Vaughn, der in jener Nacht ihr Gast war, läge mit 3 Stichwunden in der Brust, stark blutend auf dem Bett des Gästezimmers und sei nicht bei Bewusstsein. Die Disponentin der Rettungsleitstelle rät ihm, ein Handtuch auf die Wunden zu drücken und ein zweites oben aufzulegen, sollte es sich vollgesogen haben und kein weiteres Blut mehr aufnehmen können. Zudem sei es wichtig, den Verletzten zu beruhigen und mit ihm zu reden, ganz gleich, ob bei Bewusstsein oder nicht. Viktor bestätigt am Telefon, dass sein Lebensgefährte bereits dabei ist, genau dies zu tun. Nur wenige Minuten später erreichen sowohl die Polizei als auch die Rettungssanitäter den Ort des Geschehens, wo sie von einem hyperventilierenden Viktor in Empfang genommen werden. Er ist nur mit einem weißen Bademantel bekleidet und scheint gerade erst der Dusche entsprungen zu sein. Von ihm werden die Sanitäter auf direktem Wege in den 2. Stock dirigiert, um dort einem Mann zu helfen, der, so sagt man ihnen, im Sterben läge. Auf dem Weg dorthin laufen sie Mitbewohner Dylan über den Weg, der gerade aus dem Bad kommt und ebenfalls nur einen weißen Bademantel trägt. Die anwesenden Polizisten sprechen ihn an, wollen von ihm wissen, was passiert ist, doch eine Antwort bekommen sie nicht. Dylan geht einfach an ihnen vorbei, verschwindet in seinem Zimmer und schließt hinter sich die Tür. Im Gästezimmer angekommen, treffen die Sanitäter erstmals auf Joseph. Er sitzt, nur mit einer Unterhose bekleidet und dem Rücken zu ihnen gewandt, auf der Kante einer ausgezogenen Schlafcouch. Vor ihm liegt der regungslose Körper des Verletzten. Doch anders, als es ihm von der Disponentin der Rettungsleitstelle aufgetragen wurde, übt er keinen Druck auf die Wunden in Brust und Abdomen aus. Weder berührt er seinen Freund Robert, noch redet er mit ihm. Er sitzt einfach nur da. Als die Sanitäter auch ihn fragen, was vorgefallen sei, entgegnet er kurz und knapp, ich habe einen Schrei gehört. Schon jetzt kommt dem anwesenden Rettungspersonal die Situation seltsam bizarr vor. Beide Männer haben mehr als 25 Jahre Berufserfahrung und hatten in der Vergangenheit schon viele Unfall- und Tatorte gesehen. Doch keiner war so wie dieser. In all den Jahren war das Verhalten der Anwesenden in solchen Situationen immer gleich. Es herrschte Hektik, manche weinten, einige schrien. Doch waren sie alle stets darum bemüht, die eintreffenden Sanitäter möglichst schnell zu den Verletzten zu bringen. Doch nicht so die Bewohner der 1509 Swan Street, die allesamt seltsam gelassen wirken. Es herrschte eine Atmosphäre, die einem die Haare zu Berge stehen ließ, wird später einer der Rettungsassistenten zu den Polizeibeamten sagen. Er habe sich beim Betreten des Gästezimmers so unwohl gefühlt, dass er instinktiv den Fokus auf Josephs Hände richtete, um sicherzugehen, dass er keine Waffe in den Händen hielt, und er vermied es, während er seine Arbeit verrichtete, ihm den Rücken zuzudrehen. Nur für den Fall. Doch wird sich das Gefühl der Beklemmung so bald nicht legen. Ganz im Gegenteil. Das Erste, das den Rettungssanitätern auffällt, sind die 3 Stichwunden, die durch das graue T-Shirt des Verletzten deutlich zu erkennen sind. 2 in der Bauchgegend und eine direkt ins Herz. Bei den Verletzungen handelt es sich um klaffende Wunden, breit und tief genug, um einen ganzen Finger hineinzulegen. Doch wer hätte gedacht, dass es ausgerechnet die Abwesenheit von Blut ist, die die erfahrenen Mediziner aus dem Konzept bringen wird? Es fehlt Blut. Jegliches Blut. Weder am Verletzten selbst noch auf den Laken oder sonst wo. Nirgends ist Blut. Keine der Wunden blutet. Zwar finden sich minimale Blutspuren auf Roberts Brust, doch handelt es sich bei ihnen nicht etwa um fließendes Blut, das von den Verletzungen ausgeht. Es bildet lediglich dünne Schlieren und scheint wahllos auf dem Brustkorb verschmiert worden zu sein. Fast so, als hätte man es mutwillig dort platziert. Robert One liegt regungslos auf seinem gemachten Bett. Die Laken unter ihm glatt, das Kissen aufgeschüttelt, die Ecke der Tagesdecke in einem ordentlichen 45-Grad-Winkel umgeschlagen. Er selbst liegt auf dem Rücken, die sauberen Hände schlaff links und rechts neben seinem Körper. Dabei würde man doch vermuten, dass sich ein Mensch, auf den eingestochen wurde, intuitiv die Hände schützend vor Brust und Bauch halten oder Druck auf die Schmerzen und Wunden ausüben würde. Ziemlich sicher war Robert noch nicht am Schlafen, als er angegriffen wurde. Denn dann hätte er sich unter die Decke und nicht auf das gemachte Bett gelegt. Doch scheint er sich auch nicht zur Wehr gesetzt zu haben. Ein Umstand, der diesen Tatort zu Recht verdächtig macht. Die Sanitäter können nur noch das Ausbleiben jeglicher Vitalzeichen feststellen. Dennoch nehmen sie den leblosen Robert Warren mit ins Krankenhaus, wo er nach unzähligen erfolglosen Reanimationsversuchen um 0.25 Uhr für tot erklärt wird. Nun liegt es an den Ermittlern, herauszufinden, was sich in den letzten 2 Stunden in dem Haus an der 1509 Swan Street abgespielt hat. Um kurz nach Mitternacht werden Victor, Dylan und Joseph zur Befragung von den Polizeibeamten mit auf die Wache genommen und unabhängig voneinander verhört, während ihr Zuhause von Kriminaltechnik und Spurensicherung auf den Kopf gestellt wird.
Okay, then fine. Then he heard it wrong. I don't know, but...
No, he didn't hear it, bro.
You'll see that.
He didn't hear it, bro, because he told you 11:43, and then for some reason, when he told you 11:43, and then the person on the other end of the phone would have heard that. And if that person heard that,
he didn't tell me the time at that moment.
Honestly, I am telling you exactly the facts as I know them.
No, you're not.
Yes, I am.
Don, no, you're not.
Well, I don't have any reason to believe that they would have any motive. Robert is just a friend, a casual friend.
Die Aussagen der 3 Männer sind in sich stimmig. Sie alle bleiben dabei, dass es ein unbekannter Eindringling war, der Robert die Stichwunden zugefügt und ihn damit getötet hatte. Dylan Ward will sich alleine in seinem Zimmer aufgehalten haben, als es zu dem Vorfall kam.
I don't care if there's some reason that it happened or whatever like that, and you know maybe one of the other guys did it and you're in on this.
I'm not in on anything. I was in bed. As far as I know, they were in bed too. I sincerely believe that someone got into the house. I can't imagine any reason that the two of them went to
bed. The story is so preposterous. Somebody sneaks into the house, comes upstairs, stabs the guy 3 times, gets out of the house, and nobody sees him. And not only do they not see him, he leaves no trace whatsoever of having been there, except for 3 gaping holes in the chest and abdomen. That's it. Nobody was in the backyard.
I have no information about any relationship between...
Well, what'd you all talk about?
Down in the kitchen?
Mm-hmm.
All we talked about was Robin came in, I offered him a glass of water.
Nobody drank any wine?
We had wine at dinner. Robert did not have any wine. We had already cleaned up.
Okay.
What else happened? Nothing. We talked about his wife. We talked about our friend Lisa. We talked briefly about his job. Joe talked about the shower breaking. We talked about it being really hot in his room. It was just chit-chat. And then Joe went outside for a second because he saw a spider or something on the light. We refilled Joe's water and took Robert upstairs, showed him the bed. He said he wanted to shower. We showed him the shower, and that's when I went to bed. I went in my room. I was reading for like 5 minutes or so, and then I took my sleeping pill.
Er sagt aus, dass es etwa 22.30 Uhr war, als Robert bei ihm zu Hause ankam. Gemeinsam mit Joseph hätten sie in der Küche noch ein Glas Wasser getrunken, sich so über dies und das unterhalten, bis jeder für sich in sein Zimmer ging. Während Dylan im Bett lag und noch einen Artikel las, will er noch gehört haben, wie Robert duschen und dann in sein Zimmer ging. Kurz darauf sei er eingeschlafen, doch hätten ihn wirre Stimmen und ein Tumult auf dem Flur wenig später wieder hochschrecken lassen. Als er sein Zimmer verließ, um auf dem Flur nach dem Rechten zu sehen, habe er Victor gesehen, wie er gerade mit dem Notruf telefonierte und Joseph wie in Unterwäsche auf Roberts Bett gesessen und ein Handtuch auf seine Brust gedrückt habe. Wenige Augenblicke später seien auch schon die Rettungssanitäter eingetroffen. Aber ist es nicht seltsam, dass Joseph und Victor, nachdem sie den verletzten Robert gefunden hatten, nicht auf die Idee kamen, bei Dylan nach dem Rechten zu sehen? Victor und Joseph teilen sich ein Schlafzimmer im dritten Stock des Hauses. Und genau hier will sich Victor bei Roberts Ankunft aufgehalten haben.
It's probably like 9:15 or so, because we finished cleaning the kitchen. While we were finishing dinner, Joe remembered he had left the water running, and so he went up and evidently it was dripping again, so he had to clean up the leak. Dylan and I went upstairs. Dylan went in his room. I went upstairs the rest of the way, talked to Joe, and that's when I went and watered the plants. I watered the ones on the roof first. We just got back from the trip, and I was having postnasal drip, and I've been having trouble sleeping anyway because of work, been a lot of pressure, and then taking a Sudafed, which sometimes keeps me up, I thought I should take something. So I took that. Now it's probably only like 5 minutes after 11. 7 minutes after 11, it's pretty early still, and I just rolled over and went to bed. The lights were out, Joe still had the TV on, and like about 2 minutes later he turned the TV off and went to bed himself, and then I woke up to screams, and Joe and I both jumped up out of bed and ran to the door. And when we got to the door, Joe went out and flicked the light on, and we heard another kind of low scream while we were at our doorway. And we went running downstairs. Joe was right in front of me, and I looked in the room, and Robert was laying on the bed, kind of catty corner. And I started screaming. I mean, I was just hysterical. And Joe just told me to run upstairs. He goes, go back upstairs right now and dial 911.
Er hatte nach einer Geschäftsreise einen früheren Flug zurück nach Hause genommen, doch sei er von seinem fordernden Job im Bereich Marketing so ausgelaugt gewesen, dass er früh zu Bett gegangen sei. Als Robert an der Swan Street aus einem Taxi stieg, war Victor also bereits in seinem Schlafzimmer, doch konnte er anhand des laufenden Fernsehprogramms die Uhrzeit rekonstruieren. Auch er sagt aus, dass es etwa 10:30 gewesen sein muss, als Robert das Haus erreichte. Er habe noch gehört, wie sich Robert, Joseph und Dylan unten in der Küche unterhielten, dann die Treppe hochkamen, woraufhin sich Joseph und er schlafen legten. Plötzlich hörten sie den Bewegungsmelder der Eingangstür. Zwar ist das Haus mit einer Alarmanlage ausgestattet, doch sei diese in jener Nacht laut der Aussagen der Bewohner nicht eingeschaltet gewesen. Das zweifache Piepen des Bewegungsmelders meldete also, dass Vorder- oder Hintertür geöffnet worden waren. Doch in der Annahme, ihre Mitbewohnerin Sarah wäre früher als geplant von ihrem Städtetrip zurückgekehrt, stand niemand auf, um nachzusehen, wer sich Zutritt zum Haus verschafft haben könnte. Erst der nun folgende tiefe, kehlige Schrei, fast mehr ein Keuchen, will Victor und Joseph dazu veranlasst haben, ihr Bett zu verlassen und nachzusehen, was im Haus vor sich ging. Auf dem Weg nach unten seien sie direkt an Roberts Zimmer vorbeigekommen, wo sie ihn erstochen auf dem Bett liegend vorfanden. Victor sei laut eigener Aussage augenblicklich in Panik geraten und habe laut aufgeschrien, bis Joseph ihm sagte, er solle die Polizei rufen, was er daraufhin tat. Josephs Aussage stimmt weitestgehend mit der seines Lebensgefährten Victor überein. Roberts Ankunft am Haus um 22.30 Uhr, danach ein gemeinsames Glas Wasser, eine kurze Unterhaltung, anschließend Schlafenszeit um 23.05 Uhr, bis der Bewegungsmelder, gefolgt von einem Schrei, die nächtliche Ruhe störte. Sie sahen nach dem Rechten, fanden Robert und verständigten die Polizei. Da Joseph als erster beim Opfer war, wollen die Ermittler bei seiner Befragung jedoch etwas mehr ins Detail gehen.
You said tell you what I know. We have an alarm system. The alarm was not on, but it has a function where the doors chime if you open the doors, whether the alarm or not. After Robert was there, we had drinks around the, you know, sink. Went upstairs, we showed Robert where the shower was, where the bathroom was, right down the hall. Here's your bed. We'd already made out the pull-out bed for him. We said goodnight. He said he was going to take a shower right then. It was all sticky. I went upstairs, saw the last 5 minutes of the show, and then started watching the first 10 minutes of, like, some other thing on Spike TV. And I knew Victor was getting annoyed that I wasn't turning off the TV, so I turned it off and he went to sleep. The next thing that I know, I hear the chime. It's two beeps, beep, beep.
You don't know what happened until you heard the chime.
Right. I don't know what happened until I hear the chime.
So you wasn't asleep when you heard it?
I was asleep, but it wakes me up. There are two control units.
Right, the
one's in our
right
bedroom.
There in your bedroom.
Yes, one's down on the first floor. So I hear that. It doesn't concern me. It wakes me up, but I hear it. And I think, oh, Sarah came home. Sarah's our tenant. She lives down in the basement. She had said to us, oh, I'm going to go to Tommy John's tonight. I might come back. I might not. She occasionally does that. They have a guest room. She'll just crash there. I thought she came home. No problem. She's very heavy. She doesn't come upstairs. I wasn't worried, like, oh, she's going to come find Robert and have a cow or anything. I mean, she'll just come in and go downstairs. I don't know how long it was from when I heard the chime. It was not long enough for me to go back to sleep. And I hear what is, you know, it was yelling, but it wasn't, it was just like grunts or something.
But you don't know how long it was.
I don't know how long it was, but it was not, I didn't fall back to sleep. I was still awake when I heard it. And it was pretty close in time to right after I hear the chime. So Victor and I both jump out of bed. We run downstairs. The stairs end at the door. You know, I see the doors open. I see Robert is laying there. The bed cover is pulled back. He's laying there. There is blood on him. His hand was out, like, one arm was out like this, and one arm was like this, I think, or somewhere across his body. And there was a knife. I believe it was on his stomach or something like that. I picked up the knife. I moved it. I lifted up his shirt, and I could clearly see there was one, you know, puncture wound right on his belly. I lifted up his shirt a little more. There was a lot of blood on his chest. Before I touched Robert, Victor became very hysterical, and I yelled at him to go call 911. Just go do that. He ran upstairs. He got the phone. He came back down or whatever. Was on the phone with them. He handed me a towel. They were telling him to apply pressure. You know, we were doing that. I was yelling at him about, tell him, you know, we need an ambulance right now. And, eventually the ambulance got there. The guys came up. They got Robert, put him on a stretcher, and, you know, the police were right after them, basically.
Der Zeuge berichtet, dass er Robert auf dem Bett liegend vorfand. Als Joseph die drei Einstichstellen in seinem T-Shirt entdeckte, zog er dieses hoch und sah, dass er, Zitat, voller Blut war. Die Tatwaffe, ein Messer, habe auf Roberts Bauch gelegen, welches Joseph, um die Wunden seines Freundes versorgen zu können, auf den Nachttisch legte, wo die Spurensicherung es später sicherstellte. Weiterhin behauptet Joseph, dass er ein Handtuch auf Roberts Wunden gedrückt habe, um die Blutung zu stillen. Genauso, wie es die Rettungsleitstellendisponentin gesagt hatte, auch wenn davon beim Eintreffen der Sanitäter nicht viel zu sehen war. Doch zeigt sich der während seiner Befragung sonst so unbekümmerte Joseph besorgt. Die Kriminaltechnik würde seine Fingerabdrücke an der Tatwaffe finden. Nur seine, denn der Täter habe doch ganz gewiss Handschuhe getragen, so sagt er zu den Beamten. Zitat, "Expect to find mine, but no one else's." Dass der Hauseigentümer es für nötig hält, extra noch einmal zu betonen, dass man an dem Messer seine DNA und nicht die des Täters sicherstellen wird, wird von den Detectives, die sich mit der Theorie eines Eindringlings ohnehin schwer tun, jedoch zu seinem Nachteil ausgelegt. So mache er sich mit einer solchen Aussage erst recht verdächtig.
I don't need to tell you guys. I know you're focused on us. I know that sounds crazy, you know, the whole somebody ran in or whatever.
Because nobody did.
And someone
There's
did.
Not one single bit of evidence that anybody entered
you
the premises.
You haven't provided us with any evidence.
I think if you guys dust the place, you'll find fingerprints of somebody else.
One of your guests. I'll find everybody's. I'll find Robert's, all that. So what?
You'll find somebody that we don't know. You'll find some person on the doorknob, on that knife handle.
I'm going to find yours on the knife handle.
Yeah, you'll find mine.
Yeah.
Yeah.
Brilliant.
Yeah, that was stupid. But, you know, I mean, I can't tell you how shocking it was.
Did you talk to the officer first? Were you the first one to meet the officer?
No, I don't think so. There were so many police officers.
Well, did you tell any of the officers the story? You must have.
Yeah, we did. Yeah, everybody we talked to.
What'd you tell?
Exactly what we're telling you guys, that, you know, what happened.
That's not what we got.
What did you guys get?
It's a big difference.
Okay.
So what did you tell the officer on the scene when they asked you what happened?
Just what I told you guys.
Who did you talk to?
I don't know which one it was.
Was it the female, was it the guy, was it the black one, was it the white one? Which one did you talk to?
I believe it was a guy. I'm not sure.
What did you tell?
The same thing. We heard the chime, ran downstairs after we heard grunting or whatever, and found Robert.
Wait, I can tell you, the first time that you told us this story, you never mentioned anything about grunting.
I probably said yelling.
You didn't say yelling. You said it was quiet.
No, I said it was quiet after the chime, sir. I've said this repeatedly.
Okay.
I know you guys have to come at me like 10 times and see if the story sticks, but I'm not making this up. They're not making it up.
Well, your story, each time you tell it, you say something different. You know that, right?
It's human behavior. I mean, you know, you can ask the same person 50 times to tell you the same thing 50 times. That's what'll happen. You'll have, yeah, I remember one little thing that I didn't know before. You know, that's how it works. I mean, I know you know this because you do this stuff all the time.
And we don't get this all the time.
In my business, you do. I take people's depositions, question them for 8 hours a day, you know.
Your floors, your stairs, they're hardwood, right?
Mm-hmm.
So you would think that if somebody was going down the stairs, even if somebody was running down the stairs, you'd be able to hear that, right?
Yeah, I don't know. Maybe.
You would. Because when I was there, I mean, I heard people coming up the stairs, going down the stairs, all the way up on the floor.
Okay.
So that's something that if somebody stabs somebody, I would think that somebody running is something that you're going to hear.
I think I would have heard. Or
if you was able to hear, if you was able to hear that little noise shingle, you could hear somebody running down those hardwood floors. No carpet. It's a hardwood floor. You could hear somebody running.
You might. I don't know how long it was before the guy, ran off. But, and I don't know why he didn't go out the gate. You know, I don't know why the back door wasn't wide open. You know, I don't know. But.
Well, the back door wasn't wide open. The gate wasn't open.
Yeah.
No one jumped the fence. Nobody landed in the dirt. The dirt is not disturbed in any way around the fence where you would have to stand to climb over the fence. Nobody climbed over the fence, either direction.
Yeah.
They didn't go out that way.
I don't know how what you would see with the dirt, but I don't know.
I do know, and I've been on many and many a scene.
Okay. I don't know. What I do know without a shadow of a doubt is that neither Dylan or Victor
but you don't know
do
that.
Anything. I do
you
know
that.
I know that.
What
reason on God's green earth would they have to do this?
But you know
none.
What?
That's not even possible. They couldn't even punch someone.
I have a problem, Joe. Because the whole time I sat here and talked with you, I have yet to hear you say you wouldn't do it. I'm yet.
Okay. You know what? Because that's, I don't even need to say I wouldn't do it. It's impossible. Because this is one of my oldest friends. What on earth would possess me to do such a thing? Never mind, could I do it? It's crazy.
The whole thing is crazy.
Yeah.
The guy ain't supposed to be staying over at your house tonight. That's crazy. That doesn't make any sense.
But just ask his wife if he was planning to. I can show you the emails right here, probably. I mean, I got my BlackBerry. This is from my work account.
Well, maybe he's thinking about doing a little experimentation. I don't know.
You know?
Why not?
If that were true, I would tell you guys.
Why would you?
Because.
Why?
Because why not tell you? I mean, my God, I want you to find who did this.
Doch findet sich in Josephs Aussage bereits jetzt ein Widerspruch. So habe er dem am Tatort anwesenden Detective Durham erzählt, er habe den verletzten Robert auf der Terrasse gefunden und ihn erst dann in sein Zimmer im zweiten Stock gebracht. Zudem fällt den Detectives auf, dass sich Joseph über die gesamte Befragung hinweg besorgt um Dylan zeigt. Wo ist Dylan? Was hat er gesagt? Kann ich mit ihm sprechen? Weiß er, dass er ein Recht auf einen Anwalt hat? Soll er mehrfach gefragt und während einer kurzen Unterbrechung seiner Befragung sogar seinen Bruder angerufen haben, um sich bei ihm zu erkundigen, ob Dylan seine Aussage bereits gemacht habe. Die Beamten bohren tiefer und erfahren von Joseph, dass er, Victor und Dylan weitaus mehr sind als einfach nur gute Freunde und Mitbewohner.
And you and Joel are partners.
Yes.
Right. And is Dylan in this relationship anyway?
Yes, he is.
Okay. And you and Joe have known each other how long?
For over 6 years.
And you've been together that long?
Yes.
What about Dylan?
Dylan's been with us for about 4 years.
Okay. Does she share an equal partner relationship or no?
No, not really.
Okay.
I mean, I think we're trying to develop it in that way, but it's...
Okay, that's fine. You don't need to explain it any further.
Victor und Joseph führen seit 6 Jahren eine Beziehung. So viel ist bekannt. Doch gesellte sich nur 2 Jahre später Dylan dazu. Seit 4 Jahren leben die drei also in einer polyamorösen Dreiecksbeziehung, wobei die Verbindung zwischen Joseph und Victor die Primärbeziehung darstellt und Josephs Verbindung zu Dylan die Sekundärbeziehung. Soll heißen, mit Victor führt Joseph eine regelhafte, gleichgestellte und verbindliche Partnerschaft mit romantischen Gefühlen, Zukunftsplänen und allem, was dazugehört. Die Verbindung zu Dylan hingegen ist vorwiegend körperlicher Natur und folgt einer strengen Hierarchie, bei der Dylan den dominanten und Joseph den devoten Part einnimmt. Wo genau Victors Platz in dieser Verbindung ist, ist nicht ganz klar. Sicher ist nur, dass die drei darum bemüht sind, den Tango zu dritt irgendwie am Laufen zu halten und sich untereinander als Familie sehen. Eine Familie, die es zu schützen gilt. Hinweise, die darauf hindeuten, dass Robert Teil dieser Ménage à trois war und nicht, wie bislang behauptet, heterosexuell und glücklich verheiratet, finden die Ermittler keine. Bevor Robert Joseph fragte, ob er für die Nacht des 2. August bei ihm unterkommen könne, hatte er sogar eine Freundin aus Washington D.C. um einen Schlafplatz gebeten. Doch war diese zum besagten Zeitpunkt nicht in der Stadt. Ein Umstand, der zeigt, dass Robert, wie von seinen Freunden behauptet, tatsächlich ohne jeden Hintergedanken bei Joseph und Co. übernachtet hatte. Alles in allem klingt die Geschichte eines Eindringlings für die Ermittler jedoch wenig glaubhaft. Ein Unbekannter soll sich Zutritt zum Haus verschafft, Robert Wan mit 3 Messerstichen getötet, den Tatort bereinigt und sich dann unbemerkt aus dem Staub gemacht haben. Und das innerhalb von nur 40 Minuten, und ohne jedes ersichtliche Motiv. Doch welches Motiv sollten Joseph, Victor und Dylan haben, ihren langjährigen Freund Robert hinterrücks mit einem Messer zu attackieren und zu töten? Da die Polizei neben einem Verdacht keine handfesten Beweise gegen die drei Männer hat, bleibt ihr nichts anderes übrig, als sie nach einer Odyssee langer Befragungen wieder laufen zu lassen. Und das wird das letzte Mal gewesen sein, dass die Männer bereitwillig mit der Polizei kooperierten. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Joseph seine Aussage ein weiteres Mal ändern, indem er sie an die Geschichte anpasst, die er einem Freund erzählt hatte. In dieser Schilderung der Ereignisse heißt es nämlich, Joseph habe das Messer eigenhändig aus Roberts Brust gezogen und es dann auf dem nebenstehenden Nachttisch platziert. Ohne kooperative Zeugen müssen die Ermittler also darauf hoffen, dass die sichergestellten Funde am Tatort Antworten liefern und dabei helfen, den Täter oder die Täterin zu überführen. Die Untersuchungen von Kriminaltechnik und Spurensicherung in der 1509 Swan Street laufen insgesamt über 3 Wochen. Das ganze Haus wird auf den Kopf gestellt. Wände, Bodenbeläge, Computer und Abflüsse werden bis in ihre letzten Winkel auf Spuren untersucht. Dabei kommt sogar eine Chemikalie namens Ashley's Regan zum Einsatz, die längst bereinigte Blutspuren wieder sichtbar machen soll. Doch finden die Kriminaltechniker nicht einen Tropfen Blut. Und auch Hinweise auf einen Eindringling gibt es keine. Die Vordertür des Reihenhauses war beim Eintreffen der Sanitäter noch abgeschlossen und musste erst von Victor, der die Rettungskräfte in Empfang nahm, aufgeschlossen werden. Was bedeutet, dass sich ein potenzieller Eindringling durch die Hintertür Zugang zum Haus verschafft haben muss. Eine andere Option gibt es nicht, da sonst der Bewegungsmelder nicht ausgelöst worden wäre. Der Garten des Hauses ist von einem 2 Meter hohen Zaun umgeben, dessen Tor wiederum abgeschlossen war. Joseph, Victor und Dylan waren der Überzeugung, dass der Eindringling über den Zaun geklettert, durch die Hintertür ins Haus gelangt und auf direktem Wege ins Gästezimmer im 2. Stock geschlichen sein musste, wo er Robert tötete und sich anschließend ebenfalls durch die Hintertür wieder aus dem Staub machte. Doch will niemand die Treppen gehört haben. Ein weiterer Aspekt, in dem die ermittelnden Beamten einen Widerspruch erkennen. So sagte Victor in seiner Befragung, er habe von seinem Schlafzimmer im 3. Stock aus gehört, wie Dylan, Robert und Joseph die Treppe raufkamen. Und auch die Beamten vor Ort hätten aufgrund der hölzernen Bodenbeläge stets mitbekommen, wenn sich jemand im Haus zwischen den Stockwerken bewegte. Da das Gartentor abgeschlossen war, hätte der Eindringling also über den 2 Meter hohen Zaun klettern müssen. Doch waren die zahlreichen Spinnenweben, die sich oberhalb dessen befanden, allesamt noch intakt. Und auch der Dreck am Boden schien unberührt. Wenn jemand, zum Beispiel bei einer Flucht aus 2 Metern Höhe in den Staub gesprungen wäre, hätte das Spuren hinterlassen. Aber Fehlanzeige, keine Erde, keine Fußabdrücke, weder im Garten oder außerhalb noch im Haus. Auch ein Motiv erschließt sich durch eine genaueste Untersuchung des Tatorts nicht. Obwohl in jedem Stockwerk für Einbrecher lukrative elektronische Geräte wie modernste Fernseher, Musikanlagen und so weiter leicht zu finden gewesen wären, wurde nichts entwendet. Auch dem Opfer selbst wurde nichts gestohlen. Roberts Brieftasche, seine beiden Handys und seine Apple Watch lagen noch unangetastet auf dem Nachttisch. Hinzu kommt, dass das Gästezimmer auf dem Flur hinter Dylans Zimmer liegt. Das heißt, der Eindringling wäre erst an Dylans und nicht an Roberts Tür vorbeigekommen. Wieso also nicht dieses, sondern das hintere Zimmer überfallen? Bislang sieht es also ganz danach aus, als hätte der Eindringling keine weiteren Spuren hinterlassen, außer 3 klaffende Wunden in der Brust eines Toten. Auch im Gästezimmer konnten keine nennenswerten Blutspuren sichergestellt werden. Nur die verschwindend geringe Menge verschmierten Blutes auf Roberts Brust und 2 Flecken etwa in der Größe eines Flaschenbodens auf dem Bett lagen. Dafür, dass 3-mal auf Robert eingestochen wurde, die Wunden etwa 12 Zentimeter tief waren, wobei eine sogar direkt das Herz perforierte, und Joseph aussagte, Zitat, he was covered in blood, also eigentlich viel zu wenig. Sogar das graue T-Shirt, das Robert trug, wies neben den 3 Einstichlöchern keine weiteren Blutflecken auf. Entweder wurde er also gar nicht erst in seinem Bett angegriffen, sondern nachträglich dort platziert, oder aber er hatte sich während des Messerangriffs keinen Millimeter bewegt, was zumindest die ordentlichen Laken erklären würde. Und dann ist da noch das Handtuch, das im Gästezimmer neben der Schlafcouch gefunden wurde und das Joseph für die Blutstillung genutzt haben will. Und das würde ich dir neben einem Foto vom Bett jetzt gerne zeigen.
Okay, ich habe dir gerade dieses Bild vor die Nase gelegt. Du musst es initial vorab lachen, weil es so absurd ist.
Ich will nicht lachen. Ich will
weiß,
nicht lachen.
Aber es ist wirklich, es war also, ein genau. Vor Absurdität.
Ja, genau,
einfach.
Genau. So ein trockenes Auflachen, ihr kennt das.
Ein Schnaufen.
So. Also man sieht, guckt es euch an, ernsthaft. Also das ist auch wirklich, also jetzt mal.
Es ist auch ein schwarz-weiß
Bild. Möchte jetzt einfach mal sagen, wirklich jetzt ganz fast triggerfrei. Es könnte auch.
Wer sich schon mal beim Rasieren geschnitten hat, der wird dieses Foto ertragen können.
Genau, so. Weil ich würde sagen, das könnte blutiger ausgehen, wenn man sich beim Rasieren schneidet, als das, was auf diesem Foto zu sehen ist.
Mhm.
Ich sehe hier 3 Flecken. die auch eingekreist und nummeriert sind. Und auf diesen, also, das ist eher, das eine sieht ein bisschen aus wie ein Rorschach-Test. Die anderen beiden sind halt wirklich kaum sichtbar.
Und das größere hat vielleicht so einen Durchmesser von 5 Zentimetern?
Aber 6, allerhöchstens, allerhöchstens, das ist ein kleines Badehand, ein kleines Händehandtuch, würde ich sagen, oder ein mittel,
ja,
kleines
Badehandtuch. Ich würde mir damit auch den Körper abputzen. Ja.
Also halt so ein, ne? Okay. Kleineres Handtuch. Ja, 5 Zentimeter, 7 okay. Vielleicht.
Sagst du auch,
ja, wenig. Ja, also darüber hinaus habe ich Fragen. Ich habe so viele Fragen.
Wann die klären wir später. Also, die klären wir später.
Okay. Okay.
Wir machen erstmal weiter. Wir bleiben noch bei dem Handtuch.
Schwer, aber ja.
Es ist also kaum zu glauben, dass dieses Handtuch tatsächlich zur Blutstillung genutzt worden sein soll. Doch wofür dann? Eine mögliche Antwort liefert das Messer, das von den Ermittlern auf dem Nachttisch sichergestellt wurde und von dem man vermuten würde, dass es sich dabei um die Tatwaffe handelt. Falsch. Eine nähere Untersuchung ergibt, die Klinge des Messers passt nicht zu den Wunden. Zudem ergibt eine forensische Untersuchung, dass zwar Blut auf den beiden flachen Seiten der Klinge anhaftet, doch nicht auf Klingenrücken und Schneidekante. Ergo, dieses Messer hat niemals einen menschlichen Körper penetriert, geschweige denn ein T-Shirt. So passen die auf der Klinge sichergestellten Baumwollfasern nicht zu Roberts Oberteil, aber dafür zu dem Handtuch, das am Tatort gefunden wurde. Und jetzt würde ich dich bitten, die Blutspuren auf Messer und Handtuch nochmal auf dich wirken zu lassen. Irgendeine Idee?
Okay, also das macht ja den Anschein, als wäre das dann praktisch eher... Moment, ich muss mir jetzt nochmal das... Als ob das nur das Messer damit abgewischt wurde vielleicht oder so.
Abgewischt oder unter dem Aspekt einer Attrappe?
Ja.
Das Blut auf das Messer transferiert wurde.
Ach so. Vom Handtuch aber.
Ja.
Draufgetupft.
Ganz genau. Es sieht so aus, als hätte man das Handtuch dafür genutzt, um Blut auf die Klinge zu transferieren. Aber warum hatte man diese Attrappe überhaupt auf dem Nachttisch positioniert? Wo ist die echte Tatwaffe? Und vor allem, wer ist für den Mord an Robert One wirklich verantwortlich? Am 3. August 2006 wird der Leichnam obduziert. Und die Befunde liefern tatsächlich vereinzelte Hinweise auf den Täter, die Täterin oder die Täter. Doch werfen sie gleichzeitig mehr Fragen auf, als sie schlussendlich beantworten. Zunächst fällt auf, dass jede Wunde exakt gleich aussieht. Alle drei Einstiche sind 11,5 cm tief. Die Wundränder sind glatt und auch der Einstichwinkel ist exakt derselbe. Hier bestätigt sich, was wir schon längst wissen. Die angebliche Tatwaffe, die eine Klingenlänge von 14 cm hat, passt nicht zu den Wunden. Es braucht Kraft, einen menschlichen Körper mit einer Klinge zu durchbohren. Dabei ist es nahezu unmöglich, dreimal in Folge exakt 2,5 cm, bevor der Kropf am Ende der Klinge die Haut berührt, Halt zu machen. Kriminaltechnik, Rechtsmedizin und Ermittler sind sich also einig. Bei diesem Messer handelt es sich nicht um die Tatwaffe. Es wurde aus einem Messerblock in der Küche entfernt, mutwillig mit Blut beschmiert, vermutlich mit dem Handtuch, und anschließend auf dem Nachttisch drapiert. Doch wozu? Neben dem ordentlich gemachten Bett und dem Fehlen von Blut weisen auch die glatten Wundränder sowie die einheitlichen Einstichwinkel darauf hin, dass Robert sich nicht zur Wehr gesetzt hatte. Auch an seinen Händen können die Mediziner weder Abwehrwunden noch Blut entdecken, obwohl es ein natürlicher Reflex ist, im Falle einer Verletzung die Hände schützend an die schmerzende und blutende Stelle zu legen. Aufgrund Befunde wie dieser drängt sich die Frage auf, ob Robert, auch in Anbetracht des fehlenden Blutes, zum Zeitpunkt des Messerangriffs überhaupt noch am Leben war. Denn das würde fehlendes Blut und fehlende Abwehrspuren erklären. Doch zeigt die Obduktion, dass Roberts Herz, als es von der Klinge durchbohrt wurde, noch geschlagen haben muss. Das beweist eine Blutansammlung im Abdomen, die zeigt, dass der Verdauungstrakt, als auf das Opfer eingestochen wurde, noch gearbeitet hat. Tatsächlich handelt es sich laut des Rechtsmediziners bei den Messerstichen um die Todesursache. Nachdem man Robert die Verletzungen zugefügt habe, habe er noch etwa 10 Minuten gelebt.
Zudem habe die Klinge der unbekannten Tatwaffe eine Vielzahl wichtiger Blutgefäße verletzt, wodurch Robert etwa 3/4 seines gesamten Blutvolumens verlor. Bei einem geschätzten Körpergewicht von 70 Kilogramm entspricht das etwa 3 Litern und 75 Millilitern Blut, die augenscheinlich spurlos verschwunden sind. Doch findet die Rechtsmedizin noch ein weiteres Indiz, das dafür spricht, dass Robert, als auf ihn eingestochen wurde, nicht bei Bewusstsein war. 6 frische Einstichstellen einer Injektionsnadel konnten im Nacken, am rechten Fuß, in der Brust und am Handrücken ausfindig gemacht werden. Ein toxikologisches Gutachten wird bestellt, das den Organismus auf Alkohol und allerlei Drogen testen soll, doch sind die Ergebnisse ohne Befund. Allerdings fehlt auf der Liste der getesteten Substanzen eine Medikamentengruppe, die in Anbetracht der Einstichstellen und der fehlenden Abwehr bei der Tat eine nicht zu vernachlässigende Rolle gespielt haben könnte, nämlich die Gruppe der Muskelrelaxantien. Diese setzen den Muskeltonus herab und entspannen die Skelettmuskulatur, was zu einer vollständigen Lähmung auch der Atemmuskulatur führen kann. Aber apropos Atem. Robert muss aufgrund eines Sauerstoffmangels für eine bestimmte Zeit nach Luft gerungen haben. Das zeigen die vielen geplatzten Kapillaren in seinen Augen. In der Rechtsmedizin ein hinreichender Beweis für eine Asphyxie. Auch eine durch einen Sauerstoffmangel im Blut herbeigeführte Ohnmacht würde erklären, warum Robert keine Chance hatte, sich gegen seinen Angreifer zu wehren. Zu guter Letzt werden Abstriche von Genitalien, Analbereich, Rektum und den Innenschenkeln genommen. Ein Standardprozedere, um Sexualdelikte auszuschließen oder diese als solche zu entlarven. Zur großen Überraschung aller beteiligten Ermittler ist jeder einzelne Abstrich ein Volltreffer. An jeder der genannten Körperstellen können Spermaspuren nachgewiesen werden. Als diese dann auf ihre DNA hin untersucht werden, der große Schock. Das Sperma ist Roberts eigenes. Außer seiner eigenen kann keine fremde DNA an seinem Körper nachgewiesen werden. Wie bereits erwähnt, war Robert zwar ein Supporter der LGBTQ+-Community, doch pflegte er selbst als heterosexueller Mann keine gleichgeschlechtlichen Beziehungen und auch Indizien dafür, dass er in irgendeiner Weise sexuellen Kontakt zu einem anderen Menschen, abgesehen von seiner Frau, hatte, gibt es keine. Dieser Fund führt die Ermittler also zu der Annahme, dass Robert One vor oder nach seinem Tod sexualisierter Gewalt ausgesetzt worden sein muss. Es ist an der Zeit, die Befunde der Rechtsmedizin mit den Funden am Tatort in Einklang zu bringen und zwischen ihnen irgendwie einen Zusammenhang herzustellen. Als Drogenspürhunde das Haus an der 1501 Swan Street durchsuchen, schlagen sie an 2 Stellen an. Einmal in Dylans und einmal in Josephs Zimmer. Doch können außer der Partydroge Ecstasy, auf die Robert negativ getestet wurde, keine weiteren Substanzen gefunden werden. Zwar wurden sämtliche Oberflächen im Haus bereits mit der Chemikalie Ashley's Reagent erfolglos auf Blutspuren untersucht, doch kommen zu diesem Zweck auch nochmal Spürhunde zum Einsatz, die auf den Geruch von Leichen und Blut spezialisiert sind. Wieder schlagen die Vierbeiner an 2 Stellen im Haus an. Am Abfluss im Garten und in der Fusselfalle des Trockners. Hatte sich der Täter also nach der Tat im Garten mit dem Gartenschlauch abgespült und die Kleidung anschließend im Trockner getrocknet? Hatte sich die Tat, wie von Joseph in seiner initialen Aussage behauptet, vielleicht doch im Garten abgespielt? Womöglich, doch stellt das wiederum die Frage in den Raum, wie es sein kann, dass nirgendwo sonst Blutspuren sichergestellt werden konnten und warum ein ganzer Tatort im Gästezimmer rekonstruiert wurde. Jeder neue Fund der Ermittler scheint eine Frage zu beantworten und 2 weitere zu stellen. Und dann ist da noch Dylans Zimmer und die Aussage eines Zeugen. Im Zimmer des Mitbewohners finden die Ermittler reihenweise Sexspielzeug. Ketten, Fesseln und Bücher über die Sexualpraktik BDSM. Doch ist bereits bekannt, dass Dylan und Joseph ihre Vorlieben im Einvernehmen miteinander ausleben, was nicht verboten und demnach auch keine Straftat ist. Doch was die Detectives stutzig werden lässt, ist ein Gerät, das sie in Dylans Sexspielzeugarsenal sicherstellen. Eine sogenannte Milking Machine. Ein Gerät, das mit dem Penis verbunden wird, mit einer Fernbedienung ferngesteuert werden kann und durch gezielte Stromstöße Samenergüsse provoziert. Da man bei Robert an diversen Stellen sein eigenes Sperma nachweisen konnte, liegt die Vermutung nahe, dass dieses Gerät im Rahmen der Misshandlung verwendet wurde, Und da es in Dylans Zimmer gefunden wurde, der von der ganzen Tat bis zum Leichenfund ja nichts mitbekommen haben will, rückt er nun als Tatverdächtiger in den Fokus der Ermittlungen. Sollte dieses Gerät also tatsächlich zum Einsatz gekommen sein, dann würde das die Theorie eines Eindringlings ein für allemal widerlegen. So wäre es für einen Eindringling ja nahezu unmöglich gewesen, das Gerät vor der Tat aus Dylans Zimmer zu entwenden und es anschließend wieder an Ort und Stelle zurückzubringen. Die Polizei beschlagnahmt das Gerät, doch ist nicht öffentlich bekannt, welche Ergebnisse die weiteren Untersuchungen erbracht haben. Sicher ist nur, dass die Polizei der Auffassung ist, dass die Milking Machine im Rahmen der Tat zum Einsatz kam. Doch da ist noch was, das die Schlinge um Dylans Hals enger werden lässt. Und zwar finden die Ermittler in seinem Zimmer neben dem experimentierfreudigen Allerlei ein Filetierset, bestehend aus einer großen Gabel, einem großen Messer und einem leeren Fach, das für ein kleineres Messer vorgesehen ist. Ein Messer, das eine Klingenlänge von etwa 11,5 Zentimetern gehabt haben dürfte. Genauso lang, wie die Stichwunden in Roberts Körper tief waren. Doch konnte dieses Messer bis heute nicht gefunden werden. Das Filetierset sei Dylan von seiner Mutter geschenkt worden, als er noch als Koch arbeitete. Doch wo das fehlende Messer ist, wisse auch er nicht. Doch wer noch etwas weiß, ist der Nachbar der Wohngemeinschaft, dessen Schlafzimmer direkt an der Wand des Gästezimmers, in dem Robert in der Nacht des 2. August den Tod fand, angrenzt. Zum Tatzeitpunkt habe der Nachbar bereits im Bett gelegen, aber noch die Nachrichten geschaut. Er gibt vor, sich an einen bestimmten Bericht zu erinnern, der in einem Zeitraum zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr ausgestrahlt wurde. Während der Berichterstattung will er von nebenan jedoch einen Schrei gehört haben. Da Victor und Joseph in ihren Aussagen jedoch nicht von einem Schrei, sondern von kehligen Lauten, eher an ein Keuchen erinnert sprachen, wird spekuliert, dass der Nachbar nicht Robert, sondern Victor hatte schreien hören, als dieser den schwer verletzten Gast in seinem Zimmer vorfand und daraufhin in Panik geriet. Ein Ablauf der Ereignisse, der sich sehr zum Nachteil der drei verdächtigten Männer auslegen lässt. Wenn der Schrei von Victor ausgestoßen wurde und den Zeitpunkt des Leichenfunds markiert, würden wir uns laut der Aussage des Nachbars in einem Zeitraum zwischen 23 Uhr und 23.30 Uhr bewegen. Der Notruf ging jedoch erst um 23.49 Uhr ein, was im besten Fall bedeuten würde, dass Joseph und Victor 19 Minuten, im Worst-Case-Szenario aber sage und schreibe 49 Minuten haben verstreichen lassen, ehe sie Hilfe verständigten. Genug Zeit, um einen Tatort zu manipulieren. Basierend auf Zeugenaussagen, Telefonaufzeichnungen und den Befunden an Tatort und Leichnam lässt sich folgender möglicher Tathergang rekonstruieren. Um 21.30 Uhr traf sich Robert für das letzte geschäftliche Meeting des Abends mit einem Arbeitskollegen. Zuvor rief er noch seine Frau Katie an, um ihr eine gute Nacht zu wünschen. Um 22.24 Uhr telefonierte Robert dann kurz mit Joseph, um ihm Bescheid zu geben, dass er nun im Taxi und auf dem Weg zu ihm ist. Nur 6 Minuten später, um 22.30 Uhr, erreichte er dann das Graue Reihenhaus in der 1509 Swan Street, wo er von Dylan und Joseph in Empfang genommen wurde. Die drei Männer tranken noch ein Glas Wasser, unterhielten sich kurz, dann gingen sie in die oberen Stockwerke, wo sich Robert nach einer kurzen Dusche in sein Gästezimmer zurückzog. Auf Roberts BlackBerry können 2 Entwürfe im E-Mail-Postfach sichergestellt werden. Eine Mail an seine Frau, verfasst um 23.04 Uhr, in der er ihr mitteilt, dass er gerade geduscht hat und jetzt fertig fürs Bett ist, und eine Mail verfasst um 23.07 Uhr an einen Arbeitskollegen, in der Robert seine Zusage für eine Verabredung zum Mittagessen am nächsten Tag gibt. Was in den nächsten 42 Minuten, bis Victor den Notruf absetzte, geschah, liegt weiterhin im Verborgenen. Fakt ist jedoch, 42 Minuten sind eine sehr, sehr, sehr kurze Zeitspanne, um jemanden physisch außer Gefecht zu setzen, sexuell zu missbrauchen, zu töten, 3,75 Liter Blut verschwinden zu lassen, einen Tatort aufs Gründlichste zu bereinigen und anschließend zu manipulieren und das ohne die übrigen 3 schlafenden Bewohner des Hauses zu wecken. Für die Ermittler grenzt diese Wahrheit an ein Ding der Unmöglichkeit und lässt viele Fragen offen. Es ist also fraglich, ob die beiden E-Mails überhaupt von Robert selbst verfasst wurden oder ob sie auch nur ein Teil der irreführenden Scharade des Täters sind.
Keine der Mails wurde versendet, was dafür spricht, dass sie vielleicht von jemandem verfasst wurden, der plante, den Zeitstrahl der Ereignisse zu manipulieren, um für sich eine bessere Ausgangssituation zu konstruieren, sich mit dem Handymodell aber nicht auskannte. Denn welchen Grund hätte Robert gehabt haben können, eine Mail an seine Frau, in der er ihr mitteilt, dass er jetzt ins Bett geht, für einen späteren Versandzeitpunkt zu archivieren? Die Polizei ist davon überzeugt, dass Robert gegen seinen Willen, vielleicht indem man ihm ein Kissen auf das Gesicht drückte, außer Gefecht gesetzt, mit der Injektion eines Muskelrelaxanzes gelähmt, dann sexuell missbraucht und anschließend mit den 3 Messerstichen getötet wurde. Und das nicht von einem Eindringling. Ihr Hauptverdächtiger ist Dylan Ward, der weiterhin auf seine Unschuld pocht. Das Problem ist nur, dass es keine handfesten physischen Beweise für Dylans Beteiligung an der Tat gibt, weshalb es zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich ist, ihn zu überführen, geschweige denn vor Gericht zu bringen. 2 Monate ziehen ins Land, ohne neue Ergebnisse oder Entwicklungen in dem Fall, doch dann die ungeahnte Wendung. In das Haus an der 1509 Swan Street wird eingebrochen und Gegenstände im Wert von $7,000 geklaut. Die Polizei verfolgt die Spur der geklauten Elektrogeräte und spürt sie bei den umliegenden Pfandleiern auf. 2 Männer sollen den Einbruch begangen haben, Philip Collins und Michael Price, bei dem es sich, wie es der Zufall so will, um Josephs jüngeren Bruder handelt. Der 34-jährige Michael Price hat eine bewegte Vorgeschichte. Immer wieder rutschte er in die Crack- und Kokainabhängigkeit, wobei ihm sein älterer Bruder stets den Rücken frei hielt und sich für ihn einsetzte, wenn es mal brenzlig wurde. Michaels langjähriger Partner, Louis Hinton, sagt bei der Polizei aus, dass Michael zu Wutausbrüchen neige und sich ihm gegenüber in der Vergangenheit bereits gewalttätig gezeigt habe. Zum Zeitpunkt des Mordes an Robert Wan studierte Michael Price Krankenpflege und belegte im Rahmen seiner medizinischen Ausbildung unter anderem einen Phlebotomie-Kurs. Phlebotomie bedeutet Aderlass. Ein in der Antike entwickeltes, heute nur noch bei wenigen Indikationen eingesetztes medizinisches Heilverfahren, bei dem Patienten eine große Menge venöses Blut entnommen wird. Zudem hatte Michael zu jeder Zeit leichten Zugang zu allerlei Medikamenten, darunter auch Muskelrelaxantien, von denen viele im Körper so schnell abgebaut werden, dass sie nur schwer nachgewiesen werden können. Nach einer nahezu perfekten Anwesenheitsbilanz fehlte Michael am Tag vor Roberts Mord im Unterricht und er hatte einen Schlüssel für das Haus. Doch auch in diesem möglichen Szenario können die Ermittler keine hinreichenden Hinweise finden, die eine direkte Verbindung zwischen dem Verbrechen und Michael herstellen würden. Alles, was bleibt, sind die Hinweise, die auf eine Vertuschung hindeuten. 2 Jahre lang liegt der Fall brach, bis in das Jahr 2008. Im Oktober werden Joseph, Victor und Dylan von der Strafverfolgung wegen Behinderung der Justiz angeklagt. In der Anklage heißt es, die Beweise zeigen, dass Robert Eric Wan am 2. August 2006 in der 1509 Swan Street fixiert, entmündigt, sexuell missbraucht und ermordet wurde. Es gibt überwältigende Beweise, die weit über einen hinreichenden Tatverdacht hinausgehen, dass Joseph Price, Victor Zabrowski und Dylan Ward die Justiz behindert haben, indem sie den Tatort verändert und inszeniert haben. Dabei sei es das Motiv gewesen, die Familie zu schützen. Demgegenüber stehen die Anwälte der Angeklagten, die sagen, bei all diesen Vorwürfen handele es sich um Spekulationen und weiterhin auf die Unschuld ihrer Mandanten plädieren. Zudem werfen sie der Strafverfolgung Homophobie vor. Eine fundierte Begründung für diesen Vorwurf gibt es jedoch nicht. Auch Dylans Mutter wird im Rahmen des Prozesses in den Zeugenstand gerufen. Sie bestätigt, ihrem Sohn das Filetierset geschenkt, das kleine Messer jedoch behalten zu haben, doch konnte sie dieses dem Gericht zur Bestätigung ihrer Aussage nicht vorlegen. Die Verhandlung bringt jedoch noch eine unvorhergesehene Wendung in diesem verworrenen Fall mit sich, die wenigstens für ein wenig Klarheit sorgt. In einem vom Leiter der Mordkommission verfassten Brief an das Gericht heißt es, die Kriminaltechnik habe bei der Verwendung der Chemikalie Ashley's Reagent einen entscheidenden Fehler gemacht. So sei die Substanz nicht für den Nachweis von Blut an Tatorten wie diesem konzipiert worden, da sie mit Wandfarben und Fußbodenbelägen reagiert, was zu fälschlicherweise positiven oder schlimmer noch zu einer Vernichtung der Blutspuren führen kann. Die Kriminaltechnik hat also vermutlich noch dabei geholfen, den Tatort zu bereinigen.
Am 29. Juni 2010 erklärt die vorsitzende Richterin jeden der drei Männer für unschuldig. Als zugrunde liegende Erklärung gibt sie an, dass sie zwar davon überzeugt sei, dass Joseph, Victor und Dylan wissen, wer Robert One tötete, doch sich nicht hinreichend beweisen lasse, dass sie sich der genannten Anklagepunkte schuldig gemacht hatten. Parallel zu der Anklage vor dem Strafgericht reicht auch Roberts Ehefrau Katie One Klage vor dem Zivilgericht ein. Die Witwe fordert 20 Millionen Dollar Schadensersatz dafür, dass die angeblichen Freunde ihres Mannes nicht dazu in der Lage waren, ihn zu retten, nachdem er verwundet wurde. In diesem Prozess kam es jedoch zu einer außergerichtlichen Einigung. Die Summe, auf die sich die Klägerin und die Angeklagten geeinigt hatten, ist jedoch nicht bekannt. Heute haben Joseph und Dylan ihre Namen geändert. Während Joseph noch immer als Anwalt tätig ist, arbeitet Dylan mittlerweile als Pilateslehrer in Miami. Victor hat weder seinen Namen noch seinen Job geändert. Roberts verwitwete Frau Katie sagt in einem Interview: "Ich möchte die nächsten 40 Jahre meines Lebens damit verbringen, mich auf das Gute zu fokussieren. Die drei können von innen heraus verrotten wegen all der Geheimnisse, die sie mit sich herumtragen. Ich habe mich dazu entschieden, weiterzumachen."
Okay, ich habe immer noch Fragen und man wird sie mir nicht beantworten können.
Ich wollte gerade sagen, ich bin mir sehr sicher, dass ich die nicht beantworten kann. Aber ich kann gerne mit dir spekulieren.
Mhm. Also, wir fangen mal an dabei, dass einfach kein Blut da war. Dass diese Leiche sauber war im Grunde genommen. Mhm. Und das, also das war halt das, was ich mich gefragt habe. Der hat eine Einblutung gehabt im Bauch.
Mhm.
Ne, so. Mhm. Deshalb sind sie drauf gekommen, dass das Herz
noch geschlagen hat.
Haben aber festgestellt, dass er quasi 75% seines Blutvolumens verloren haben muss, wenn ich das jetzt richtig erinnere.
Genau. Die sich auch nicht im Bauchraum hat finden
ja,
lassen.
Ja, genau. Und also dadurch, dass der Mann war quasi blutleer, bis auf diese Einblutung, die er hatte offensichtlich. Natürlich kam dann während des Hörens bei mir die Frage auf, wahrscheinlich bei euch auch, gehe ich von aus, wo ist das Blut hin? Das wurde ja dann auch nochmal aufgegriffen im Rahmen deiner Schilderung.
Mhm.
Und auch der Gedanke mit dem Ausbluten ist ja auch sehr naheliegend, was ja dann auch tatsächlich im Rahmen der Theorien nochmal aufgetaucht
ist. Mit dem Aderlass meinst du?
Ja, genau.
Dass das jemanden Blut kontrolliert abgenommen wurde. Aber wie hirnrissig. Also dann, das würde ja bedeuten, dass er quasi paralysiert wurde, wahrscheinlich halt mit irgendwelchen Muskelrelaxantien, finde ich auch naheliegend, auch weil das kann ja auch zu einer Atemdepression führen.
Ja.
Du bist ja aber bei Bewusstsein,
ja.
Was, denke ich, auch diese geplatzten Kapillare verursacht hätte haben können. Aber wie hirnrissig musst du sein, wie gesagt, jemanden zu paralysieren und dann schon mal ordentlich Blut abzunehmen oder ausbluten zu lassen? Wär er daran dann nicht gestorben? Und warum sticht man denn da noch drauf ein? Also so richtig.
Ja, um irgendwas zu konstruieren, ne?
Das ist ja
sehr perfid.
Halt so, deswegen, es ist wirklich in Klammern der perfekte Mord, aber weil so viel rekonstruiert wurde, dass es so irreführend ist.
Dass sie einfach auf keinen grünen Zweig mehr kam.
Richtig.
Also, trotzdem ist ja auch noch die große Frage, ich kann mich gar nicht sortieren, liebe Freunde und Freundinnen. Ich frage mich, warum? Das ist ja die allergrößte Frage
an dieser
ganzen Sache. Das Motiv ist nicht da.
Ja.
Komisch finde ich auch, also es gibt so viele Theorien. Es gibt ja auch die Jungs selber sagen ja, es war jemand von außen.
Also vielleicht das erstmal. Ich glaube im Leben nicht, dass es außer Josephs Bruder jemand von außen war.
Mhm.
Im Leben nicht.
Ja, ich meine, Josephs Bruder muss ja, wenn er diese Praktiken beherrschte und so, muss und Zugang hatte zu den Dingen, die es brauchte, muss er ja irgendwie mit drin gehangen haben, weil etwas sauber, das ist ja sauber erledigt worden, abgesehen davon, dass die Spurensicherung, wie du so vorhin so schön gesagt hast, nochmal nachgewischt hat. Aber davon abgesehen, ist es ja wirklich sauber abgelaufen offensichtlich.
Mhm.
Es macht doch alles Sinn mit dem Abfluss, wenn die tatsächlich das da reingekippt haben, was auch immer.
Und nochmal nachgespült haben.
Genau.
Vielleicht ist doch was auf einer Klamotte gelandet. Die ging dann nochmal in die Wäsche und in den Trockner.
Und deswegen schlagen die Hunde dann auch an.
Tatsächlich ergibt das für mich insofern gerade schon, also ich gehe von einem Sexualdelikt aus.
Ja, genau.
Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass Victor da in erster Linie gar nicht groß mitgewischt hat, weil ihm kaufe
mitgewischt ist auch gut mit dem zusammen.
Mitgemischt, Entschuldigung, das war ein Freudscher, mitgemischt hat. Weil, also zum einen gibt es auch noch eine Version der Aussagen, in der es heißt, dass Victor überhaupt nicht wusste, dass Robert in dieser Nacht da übernachten soll, weil er ist ja auch, also Robert, Victor ist ja auch früher als geplant von einem Business-Trip zurückgekommen. Vielleicht hatten die anderen beiden gar nicht damit gerechnet, dass Victor in besagter Nacht auch im Haus sein wird.
Mit den anderen beiden meinst du Dylan?
Dylan und Joseph, ja. Genau. Die ja diese etwas experimentierfreudigere Beziehung geführt haben. Mhm. Naja, jetzt war Victor aber da, aber er ist früh ins Bett gegangen, hat sich nicht so fit gefühlt. Und dann haben Joseph und Dylan vielleicht irgendwie trotzdem versucht, ihren Plan durchzuführen. Sie haben ja auch noch mit Robert ein Glas Wasser getrunken. Wer weiß, ob da nicht schon irgendwas drin war.
Ah.
Ne? Mhm. Und dass sie, vielleicht haben sie sich an ihm vergangen und Sachen sind vielleicht ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Vielleicht wurden irgendwelche Medikamente überdosiert. Und vielleicht wurde dann auch Josephs Bruder zu Hilfe gerufen.
Mhm.
Weil auch bei illegalen Dingen hat Joseph Michael ja immer den Rücken gestärkt bei seinen Drogeneskapaden und so. Und Joseph ist halt Anwalt und weiß halt auch so ein bisschen Bescheid. Und vielleicht kam Michael Price dann zu Hilfe, hat das Blut abgenommen. Die haben es im Abfluss im Garten entsorgt. Das ist eine sehr gute Theorie, an die ich noch gar nicht gedacht habe.
Ich finde, es liegt so auf der Hand. Das war mein allererster Gedanke, nachdem dann nochmal
kam. Ich dachte,
es
hat sich jemand abgespült, aber keine Ahnung. Ja, und dann wurde eben dieser Tatort von vorne bis hinten rekonstruiert. Waren die exorbitant schnell dabei? Ja, weil da kommen wir nochmal auf den Zeitstrahl zurück. Ich glaube, da hattest du auch noch eine Frage zu. Mit der Zeitspanne.
Ja, genau. Also ich würde gerne wissen, wann hat er mit seiner Frau telefoniert, beziehungsweise wann ist er tatsächlich im Haus angekommen?
Mhm.
Das heißt, wie viel Zeit haben wir denn für diese Hauruck-Aktion tatsächlich?
Okay.
Weil wir hatten ja gehört in der Falldarstellung, es gibt eine Zeitspanne von 19 bis 49
genau.
Minuten, wenn man diesem Nachbarn trauen will, der ja einen Schrei gehört hat. Und so dieser Schrei denn auch Robert zugeordnet werden kann und nicht Victor, der die Leiche findet, ne? Also,
ja.
So.
Okay. Also, der Zeitstrahl.
Mhm.
Um 21:30 Uhr, 21:30 Uhr, ruft Robert nochmal seine Frau an, um ihr zu sagen, gute Nacht.
Mhm.
Was halt auch schon mal wieder nicht zu den Mails passt, weil wenn seine Frau früher ins Bett
total.
Geht und er sagt ihr schon gute Nacht, dann schreibt er ihr nicht später nochmal eine Mail und sagt, ich war jetzt duschen, gute Nacht.
Mhm. Im Zweifel weiß ja auch derjenige, der eventuell die Mails geschrieben hat, rein hypothetisch,
genau.
nicht, dass er mit ihr telefoniert.
Richtig.
Mhm.
So, also um 21:30 Uhr das Telefonat mit seiner Frau. Das letzte Geschäftsmeeting bis 22:24 Uhr, da sitzt er dann im Taxi und ruft Joseph an und sagt, ich bin gleich da. Um 22:30 Uhr kommt er dann am Haus an. Die drei, also Joseph, Dylan und Robert, trinken noch was, reden kurz.
Da muss schon losgegangen sein.
Denke ich
das
mir auch.
Das ist ja
genau,
Zeit,
weil,
viel zu
überleg
knapp.
Mal.
Das ist eine Stunde.
Ja, und überleg mal, um 23:05 Uhr wollen dann alle geschlafen haben und um 23:45 Uhr ging der Notruf schon ein und der lief dann 49. bis 49.
Genau.
Das passt ja auch. Wie schnell willst du eingepennt sein?
Also jetzt mal abgesehen vom Einschlafen.
Mhm.
Ne? So, wir versetzen uns jetzt mal bitte alle in die Situation. Ich habe diese Situation häufig, dass ich spät irgendwo ankomme, wo ich beruflich tatsächlich
nächtige, bei Freunden.
Bei Freunden.
Ja.
Das heißt, ich komme da an, dann kriege ich einen Tee oder ein Glas Wasser.
Mhm. Und dann quatscht man aber erst.
So.
Aber keine 10 Minuten.
Aber nicht, genau, oder 5 sogar, weil du dich noch fertig machen. Du musst dich auch noch, also du, ich meine, die Jungs haben sich jetzt wahrscheinlich nicht abgeschminkt, aber du musst dir noch die Zähne putzen, du musst dich noch Bett fertig machen,
richtig.
Inwiefern auch
Robert
immer.
War noch duschen.
Der war noch duschen.
Alle hatten nur Bademäntel an und wirkten frisch geduscht, als die Sanitäter eintrafen. Das heißt.
Na, ob sich da nicht auch noch jemand Körperflüssigkeiten von sich abgewaschen
ja,
hat.
Ja, das könnte ich mir auch vorstellen.
Also. Ich bin total fassungslos.
Ich bleibe dabei, die haben dem irgendwas ins Getränk gemischt.
Ja.
Und ich glaube, Victor weiß schon, was da ablief. Hält wahrscheinlich die Klappe.
Mhm.
Weil er selber sonst wahrscheinlich auch nicht gerade, also selbst wenn er jetzt nicht mehr mit Joseph zusammen sein sollte, was ich nicht weiß, könnte die Sache natürlich nachträglich schlecht für ihn ausgehen.
Ja, wenn man weiß, zu was Menschen fähig sind.
Aber wenn man sich seine Panik im Notruf mal anhört, die ich ihm halt zu 100% abkaufe, ich könnte mir wirklich vorstellen, er ist irgendwie, da war irgendwas los, irgendein Tumult, keine Ahnung. Die haben festgestellt, wir haben Scheiße gebaut, der atmet nicht mehr, der kommt nicht mehr bei. Victor geht raus, guckt nach dem Rechten, kriegt komplette Panik. Ja, und dann.
Und dann muss er auch noch warten, dann muss er warten, bis er den Notruf absetzen darf, weil die gerade dabei sind,
richtig,
da irgendwas zu vertuschen.
Richtig.
Das heißt, seine Panik war echt, ich habe auch im Verhör die ganze Zeit gedacht, ihm nehme ich alles ab. Die anderen sind sehr, sehr abgeklärt. Also,
gerade Joseph, gut, da muss man zu seiner Verteidigung vielleicht noch sagen, er ist als Anwalt geschult, was aber trotzdem.
Aber ist es
also
nicht
er
auch
wirkt
so,
ja wirklich fast genervt.
Ist es nicht auch so, dass Ärzte zum Beispiel und Ärztinnen ihre eigene Familie bei ernsthaften Sachen nicht unbedingt behandeln, weil selbst da, also du bist abgeklärt, wenn du in einem Job arbeitest.
Ja, das
und
stimmt,
so,
aber auch trotzdem deswegen nicht weniger emotional
ergriffen,
wenn
was bei dir passiert.
Das meine
ich. Und der ist ja nun gestorben, das ist ja nun Fakt.
Ja.
Und der ist bei denen zu Hause gestorben, weil er da beruflich übernachten wollte.
Ja.
So. Und die Theorie mit dem Eindringling, um da nochmal drauf zurückzukommen, die kann vorne und hinten nicht funktionieren. Das heißt, es liegt auf der Hand. Also das liegt ja tatsächlich auf der Hand. Es ist nur alles so verwirrend gestaltet, dass sie denen nicht beikommen konnten. Das finde ich so,
ist es
so
denn
schlimm.
Ding, dass es so auf der Hand liegt und trotzdem kann
das
niemand
ist krass. Das ist
überführt
krass.
Werden?
Ja. Das ist krass. Dann ist es wieder irgendwie im Zweifel für den Angeklagten. Und du kannst gar nichts machen.
Ist so.
Aber es ist krass, weil es liegt so auf der Hand. Es gibt keine Einbruchspuren. Ja. Es gibt niemanden, der über den Zaun gesprungen ist. Darüber hinaus gibt es keinen Grund, warum jemand, der nichts mit den Leuten zu tun hat, straight ins erste Geschoss hochgeht und ins zweite Geschoss hochgeht, dort in dieses hinter dem ersten Zimmer, wo Dylan gewohnt hat, liegende Gästezimmer gehen sollte, um dort denjenigen, der da gar nicht immer pennt.
Richtig.
Das heißt, er könnte hätte auch
ein
gar nicht beobachten können.
Ein Gästezimmer, da ist ja eigentlich nichts drin.
Ja, genau.
Ja, du hast vollkommen recht. Aber ich muss ganz, also auch wenn es ein Cold Case per Excellence ist, gehe ich hier mit einem sehr, sehr, sehr befriedigenden Gefühl raus.
Weil man doch irgendwie weiß, was los ist.
Voll. Mhm. Und jetzt gerade, wo du sagtest, diese Abspülsache und dann wirklich unter der Prämisse, dass die da aber auch wie abgezockt musst du sein. Also was ich daran halt einfach so wahnsinnig verwerflich finde, ist, dass Joseph wirklich, wirklich, wirklich gut mit Robert befreundet war. Die hatten ein sehr enges Verhältnis miteinander. Und gut, vielleicht wollte er auch deswegen mehr von seinem vermeintlich heterosexuellen Freund und war irgendwie gefrustet, weil er das von ihm nicht bekommen hat. Aber dann, also wirklich dann sich da über den Willen deines Freundes hinwegzusetzen und sich einfach da, also.
Ja, da liegt doch die Frage nahe, ob die eine Tötungsabsicht hatten. Weil
da, stimmt eigentlich, du kannst ja nicht das mit, du kannst ihn ja nicht paralysieren,
dann sagst du,
deine Spielchen machen
genau.
Und danach sagen,
ups, hör mal, bitte sag's keinem. Also das ist halt die Frage auch, weil das klingt alles
aber
dann, so
aber warum
perfide.
Denn eine Tötung? Da fehlt das Motiv so hart, ne?
Ja, außer es ist echt ein Sexualmotiv. Und die konnten, also die beiden hatten sich da irgendwie echt nicht mehr im Griff, ne?
Aber wegen sowas dann sowas?
Also ich meine, man kann ja jetzt, also ich spiele jetzt diese Tat mal durch, wie ich denke, dass es gewesen ist. Selbst wenn es keine Tötungsabsicht gab. Die wollten den irgendwie gefügig machen. Vielleicht war es auch tatsächlich so, dass die Zweifel an der reinen Heterosexualität ihres Freundes hatten und gedacht haben, okay, wir versuchen das einfach mal. Vielleicht lässt er sich ja auf Dinge ein.
Mhm.
Auch unter Anwendung von
Substanzen.
So. Dann gerät das Ganze aber außer Kontrolle. Die benutzen da ihre Späßchen und diese Milking-Maschinen, was eben sein eigenes Sperma auch irgendwie erklärt und so.
Also ich weiß nicht, was Leute im Schlafzimmer machen, aber das ist im eigenen Rektum, also naja.
Tja, also.
Okay. Whatever floats your boat.
Ja, das ist halt die Sache, ne? Mhm. Und wenn das alles mit Consent passiert, sollen die Leute ja machen, was sie wollen.
Mhm.
Auf jeden Fall gerät das außer Kontrolle. Durch was auch immer. Vielleicht wurde wirklich irgendwas überdosiert oder so. Mhm. Und das heißt, wir müssen dann jetzt diese Sache, also da muss ja irgendwie ein Schuh draus werden, damit die aus dieser Nummer rauskommen. Mhm. Also wird der Bruder angerufen. Victor pennt.
Genau.
Ne? Der pennt. die zwei haben da ihr Spielchen mit Robert, das geht schief. Michael wird angerufen, kommt dazu, macht den Aderlass, das wird alles runtergespült im Abfluss draußen auf der Terrasse. Vielleicht übrigens auch, sind alle nackt.
Vielleicht auch übrigens deswegen nochmal die Aussage, oh, wir haben ihn, ich habe ihn doch auf der Terrasse gefunden, falls man da eben auch noch Blutspuren. Das vielleicht deswegen die initiale Aussage von Joseph am Tatort noch zu einem Polizeibeamten, ich habe ihn auf der Terrasse gefunden, weil die da sich abgespült haben.
Das kann gut sein.
Oder das Blut weggespült haben.
Was ich halt auch noch krass finde, ist, dass keine DNA von anderen gefunden wurde.
Ja.
Das finde ich total merkwürdig, weil... Ja.
Vollkommen logisch. Robert war nämlich, glaube ich, auch nackt, weil das T-Shirt ja auch kein Blut hatte. Ich glaube, die haben den geduscht vielleicht noch und das T-Shirt angezogen und dann erst die Stichwunden
zugefügt. Was ist mit dem Sperma? Dann haben sie es einfach, also das ist halt die Sache, das Sperma ist doch noch da. Und ich meine, also ich kann mir höchstens vorstellen, dass es wie so eine Art Vertuschungs-Overkill gab. Dass sie halt versucht haben, möglichst viel verwirrende Spuren anzubringen und dass sie das nachträglich gemacht haben.
Ach so.
Dass das Sperma da war, weil sie vorher da irgendwelche Spielchen mit ihm gemacht haben und dass sie dann irgendwie versucht haben, möglichst widersprüchliche Spuren da zu legen.
So richtig viele falsche, aber...
Aber die waren auf jeden Fall, das ist auch so eine Sache, die werden alle nackt gewesen sein, weil sie da ihre Dinger gemacht haben und alle hatten danach weiße Bademäntel an. Hat ja auch eine psychologische Komponente, ne? Der hatte auch einen weißen Bademantel an.
Ja, der hatte auch einen weißen Bademantel an.
Vielleicht hatten die auch ein Faible für weiße Bademäntel und hatten einfach alle einen weißen Bademantel.
Vielleicht auch das. Joseph hatte ja keinen an, der saß ja in Unterwäsche auf dem Bett.
Ach ja, richtig.
Ja, aber Dylan und Victor. Aber auf der anderen Seite würde diese Theorie auch wieder dafür sprechen, dass der Schrei, den der Nachbar gehört haben will, dass das Victors Schrei war und dass das tatsächlich der Zeitpunkt war, als Victor in dieses Geschehen geplatzt ist. Und er hat ja auch schrill geschrien.
Ja, das glaube ich auch, dass er das getan hat. Also der war ja auch dermaßen aufgelöst, der Arme. Jedenfalls, ich glaube auch, dass der Schrei Victor zuzuordnen ist, weil wenn wir von der Theorie ausgehen, dass es schon mit dem Glas Wasser angefangen hat, dann wird Robert nicht mehr in der Lage dazu gewesen sein, derartige Geräusche von sich zu geben.
Ja.
Also ich...
Wobei man ja sagen muss, dass auch... Joseph so um 23 Uhr im Bett gewesen sein muss, weil da hat Victor ihn ja gesehen.
Ja, oder er sagt es.
Ja, oder er sagt es jetzt im Nachgang,
weil,
das stimmt.
Also das ist ja...
Er nimmt halt seinen Partner vielleicht in Schutz, weil er auch weiß, selbst wenn, das sieht alles danach aus, als wären wir drei das gewesen.
Positiv, genau. Das ist ja das Problem. Er kommt doch selber aus der Nummer nicht raus.
Er sitzt mit im Boot,
Er sitzt mit da drin.
Ob er jetzt dran beteiligt war an der Tat oder nicht.
Genau. Und Vorteil bei ihm ist, dass er halt eine ehrliche Panik hatte.
Mhm.
Und das ist wirklich auch, man spürt es auch in den Verhören, finde ich, dass er derjenige ist, der am allerwenigsten beherrscht ist und da auch echt nicht, also er fängt ja sofort, wenn er anfängt darüber zu reden, fängt er sofort an zu weinen. Ne? Also du hörst, dass die Stimme bibbert und dass sie bricht und so.
Deswegen war es mir halt auch so wichtig, diese ganzen O-Töne mit drin zu haben, trotz der teilweise etwas wackeligen Audioqualität, weil ich finde, du merkst halt einen krassen Unterschied bei den dreien.
Total.
Ne? Also am krassesten abgebrüht ist auf jeden Fall Joseph, der da, also wirklich, der da eine Attitüde an den Tag legt und wirklich eher genervt wirkt, so nach dem Motto, oh, was labert mir mich jetzt voll und weiß ich nicht. Dylan ist auch so, ja, spielt da auch sein Schema F ab.
Die Sache mit dem Blut, ne?
Mhm.
Ich bin immer noch bei meiner Abflusstheorie.
Ja, auf jeden Fall. Zu 100%.
Die haben das abgelassen. Die haben das Blut abgelassen, ganz kontrolliert. Der hatte ja Einstichstellen auch.
Mhm.
Und es gab keine Spuren von irgendwelcher Intoxikation. Er hatte Einstichstellen, die haben das Blut abgelassen. Mhm. Michael ist übrigens abgehauen mit dem ganzen Gedöne, was
das
er mitgebracht
ich auch.
Hatte.
Ja.
Der hat also alles
das Messer
mitgenommen.
Verschwinden lassen.
Der hat das Messer verschwinden lassen, hat alles mitgenommen. Und danach, die haben einen Rest dort gelassen. Es gab einen Rest Blut und dieser Rest Blut wurde kontrolliert, auf das Messer aufgebracht,
auf
das
Handtuch
aufgebracht und auf den Oberkörper.
Richtig. Und deswegen konnte Joseph, als Victor ihm sagte, hier, du musst das Handtuch da drauf drücken, das hat die Rettungsleitstellendisponentin gesagt. Ja, aber er hatte
kam
zu diesem
halt
Zeitpunkt schon kein Blut mehr, um das noch
faken. Was ich aber
zu
komisch finde, ist, dass sie einen offensichtlich blutleeren Leichnam mit ins Krankenhaus nehmen und da dann noch reanimieren.
Vielleicht ist das auch, um ehrlich zu sein, einfach Ablauf der Dinge, ja. Vorschrift.
Kann auch
das
sein.
Weiß ich nicht. Und wie viel Blut er verloren hat. Also, naja, als Rettungssanitäter, du kannst ja nicht reingucken.
Ja, aber du spürst doch, ob es noch einen Herzschlag gibt und du guckst doch.
Klar, Vitalzeichen sind keine. Aber du weißt ja nicht, wie viel Blut in diesem Menschen noch drin
ja,
ist.
Ja.
Gut, der wird kalkweiß gewesen
genau.
sein, aber das sind Tote oft.
Ja, ja Tote.
Er war ja tot.
Ja,
er
war tot und Tote sind dann kalkweiß. Aber
richtig.
Jemand, der gerade gestorben ist, sodass du ihn noch reanimieren hättest können, ist doch nicht kalkweiß.
Ja.
Oder? Also.
Mal fresh sehen die auch nicht aus,
nee,
bin ich ehrlich.
Nee, das ist klar.
Also ich, wie gesagt, vielleicht ist es einfach ein Standardprozedere, was aus rechtlichen Gründen gemacht werden muss. Ja.
Weiter spannend übrigens, führt uns nochmal ganz an den Anfang der ganzen Nummer, dass der einer von den Sanitätern oder Ärzten oder Polizisten, ich bin gerade nicht sicher, auf jeden Fall einer derjenigen, die da vom Personal
ja,
waren
am
Tatort,
waren,
ja. Dieses Bauchgefühl, was der,
ja, der
gegenüber Joseph hatte, das finde ich total interessant, weil das ist ganz oft ein Indikator. Es
Gefahrenradar.
Gibt, es gibt ein eingebautes Gefahrenradar. So. Das ist übrigens tatsächlich auch der Grund, weshalb ich habe das einmal gehört, dass solche Bauchgefühle, die so ganz, ganz von ganz tief unten kommen und du kannst es dir nicht erklären, dass du die auf die unbedingt hören sollst.
Das ist Instinkt.
Das habe ich irgendwann mal gelesen, dass zum Beispiel auch, wenn du das Gefühl hast, du gehst mit jemandem in einen Aufzug rein und du hast ein komisches Gefühl oder in irgendeinen abgeschlossenen Raum, tu es nicht. Weißt du, dass ich seitdem, wenn ich, also habe ich super selten, ne, wenn überhaupt, aber ich muss da immer dran denken, wenn ich mit jemandem in den Aufzug einsteige, muss ich immer dran denken,
wie
mein
Gefühl
ist. Und
wenn du ein scheiß Gefühl hast, gehst du wieder raus.
Dann gehe ich, dann nehme ich die Treppe.
Eine ganz liebe Zuhörerin von uns hat mir ein ganzes Buch darüber geschickt, wie
über
man
dieses, über diesen Instinkt. Ah, ich weiß, welches Buch du meinst.
Ja, und wie man lernt, den richtig zu deuten und den auch zu schärfen.
Ja. Das wäre auch nochmal was, worüber man reden könnte.
The Art of Fear, ja, ich wollte
The Gift of Fear.
Ich habe es drüben stehen. Ich wollte als kleines Dankeschön auf jeden Fall noch eine ganze Folge zu dem Thema machen.
Das ist super spannend, finde ich.
Genau, weil ich das, also wenn ich das fertig gelesen habe, dann wird es auf jeden Fall eine Folge dazu geben.
Also das finde ich jedenfalls vor diesem Hintergrund wahnsinnig interessant, dass dieser Mensch, der ja viele Tatorte gesehen hat, mit vielen Menschen in Verbindung kommt, ein so merkwürdiges Gefühl hat, dass er versucht, nicht den Rücken zuzudrehen und auch abzuchecken, hat der eine Waffe oder so.
Richtig.
Ist schon interessant, ne?
Ja, also ich glaube, wir sind uns einig, es gibt keinen Eindringling. Wir sind uns einig, dass Joseph da auf jeden Fall eine übergeordnete Rolle in diesem ganzen, in dieser ganzen Charade gespielt hat. Und also ich finde, wir haben das Rätsel gelöst. Es fühlt sich so an.
Ist das nicht bitter? Das wird bestimmt den Ermittlern genauso gegangen sein.
Ja.
Wir saßen da und wussten, was passiert ist und können
ganz,
es nicht.
Und du kannst sie nicht festnageln.
Und jetzt nochmal kurz zu der Witwe.
Das
was
war
ist
auch
denn,
komisch, also
ist,
oder?
Also, was meinst du mit komisch?
Also, ich finde es immer ein bisschen komisch bei so Prozessen. Gut, vielleicht hast du einfach keine andere Wahl in den USA, aber bei so Prozessen, die um das menschliche Wohl gehen, wo das eigentlich im Fokus steht, dass die dann vor dem Zivilgericht nochmal ausgetragen werden und dass dann nochmal versucht wird, da irgendwie Profit rauszuschlagen. Das hat immer so ein Geschmäckle.
Ja.
Aber gut, vielleicht hast du keine andere Wahl und denkst dir, dann sollen sie wenigstens finanziell bluten.
Du weißt ja, die Sache ist die, ich glaube, es geht oft gar nicht um, dann sollen sie finanziell bluten, sondern darum, dass sie nicht abgesichert sind, die Leute. Der Mann ist tot, weißt du? Ich weiß nicht, in was für einer Konstellation die gelebt haben und ich weiß nicht, ob die was gemacht hat oder ob sie in irgendeiner Form finanziell abhängig von
war.
Das heißt, du musst dann gucken, dass du irgendwas rausschlägst. Ich glaube, das ist ganz oft aus einer Not herausgeboren.
Ja gut, aber dann halt in Kombination mit dem, ja, ich fokussiere mich jetzt auf das Gute und guck nach vorne, ich mach weiter. Also klar.
Naja, sie hat ja keine, also das finde ich eigentlich alles gar nicht so komisch, weil ich glaube, sie hat ja keine andere Wahl. Was soll sie machen? Sie wird Antworten nicht bekommen. Sie wird diese Antworten nicht bekommen, die sie braucht. Und das ist das, was ich eigentlich meinte. Die Frau tut mir wahnsinnig leid, weil
ja,
du
sie
willst
hat wirklich
die Wahrheit
keine andere
wissen.
Wahl.
Du willst die Wahrheit wissen und
du weißt sie irgendwie
nicht
auch.
Ja, aber trotzdem willst du doch wissen, was mit deinem Mann passiert ist. Du willst doch im Detail wissen, was los war.
Ich würde vor allem wollen, dass die Verantwortlichen ihre Strafe dafür kriegen.
Ja, natürlich, klar. Und wenn du das schon nicht kriegen kannst, ist diese Ungewissheit. Ich glaube, das ist das Allerschlimmste. Egal worum es geht, die Ungewissheit ist das Allerschlimmste.
Mm. Ja, das kann sein. Okay, entschuldige ich mich bei der Frau. Habe ich in den falschen Hals gekriegt.
Ja, ich...
Nee, aber du hast vollkommen recht, natürlich. Ja, zum einen die finanzielle Absicherung, die vielleicht einfach nicht gegeben war, weshalb du keine andere Wahl hast.
Mm.
Und ja, halt dieses, dass du auch keine andere Wahl hast, außer weiterzumachen, damit irgendwann abschließen musst, weil es dich wahrscheinlich sonst kaputt macht.
Mhm. Weil du einfach nicht weißt, was los war.
Richtig. Ja. Es ist auf jeden Fall verrückt, daran zu denken, dass diese Menschen jetzt halt ein komplett normales Leben fristen.
Mhm. Obwohl alle Welt weiß, dass sie es waren und sie selber es auch wissen.
Ja.
Und in gewisser Weise wahrscheinlich, also... Das ist ja fast auch Koketterie, wenn du manches hörst, was sie so von sich geben.
Mm. Ja. Ja, ein True Crime Fall, den ich schon seit 100 Jahren auf meiner Agenda hatte und irgendwie habe ich ihn nie gemacht, obwohl ich jetzt also wieder gemerkt habe, warum er damals mein Interesse so auf sich gezogen hat.
Super spannend.
Super spannender Fall, wirklich. Ich hoffe, dass ihr da was auch immer in irgendeiner Form irgendwas draus mitnehmen konntet. Eure Gedanken dazu könnt ihr uns gerne auf Instagram mitteilen.
Jetzt bin ich besonders gespannt.
Ja, Podcast.Stimmen im Kopf heißen wir da. Postet uns doch mal eure Theorien unter dem Beitrag. Ihr findet auch da noch mal ein bisschen Bildmaterial. Noch mehr, glaube ich, aber im Google Docs Dokument, das ihr dann in der Folgenbeschreibung findet. Und ja, wir sind gespannt von euch zu lesen.
Auf jeden Fall.
Und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wiederhören. Bis dahin, bleibt sicher, es ist gefährlich da draußen.